Zeit, halt's zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Wie lange haben wir, also wie lang ist die
Aufzeichnung?
Bis wir fertig sind.
Bis zum Ende. Aber jetzt sind wir erst am Anfang. Okay, ja. Ja, grüß euch miteinander. Power to the People Podcast. Die Folge, wurscht, wir wissen es nie so genau, ich glaube 16 oder so. Wir haben heute ein Special schon fast, wenn man so sagen will. Vor 14, 15, 16 Folgen ungefähr haben wir mit dem Christian Bachler die erste richtige Folge gestartet. Und heute, so quasi aus gegebenen Anlass, wir zeichnen das auf, was ist heute der zweite, gell?
Das ist der 2. Dezember.
Der 2. Dezember, es ist noch nicht gar so lang her, dass das Weihnachtswunder passiert ist, so würde es der Christian wahrscheinlich sagen. Aber das, was Besonderes passiert ist, und das wollten wir jetzt auch zum Anlass nehmen, dass wir mit dem Christian was da eben passiert ist, noch einmal gemeinsam reflektieren, den Christian da ein bisschen fragen, wie es ihm da geht, wie es dazu gekommen ist. Und dann uns in einem Jahr noch einmal treffen und dann noch einmal drüber reden, was aus dem, was wir heute geredet haben,
als Wurden ist.
Dann, ob was dann draus Wurden ist. Aber ich glaube, es interessiert nicht nur uns, sondern viel Leute, was da passiert ist, was und vor allem, was draus jetzt dann wird. Bevor wir starten, kurze Vorstellungsrunde, am Mikrofon der Defluencer, der Willi, aber viel, viel wichtiger noch, heute dabei die Melange in Gummistiefeln, aka
Bianca Blasl.
Servus.
Servus.
Und auch am Mikrofon verfügbar der Mutbauer, aka Wutbauer, aka Christian Bachler vom Berger Hof in der Krakau-Ebene. Christi.
Hallo, grüß auch.
Servus. Genau. Jetzt haben wir das durch, jetzt fangen wir an, oder? Christian, wir haben...
Du wolltest beim...
Was sagen?
Nein, du wolltest beim Christian anfangen.
Und ja, mit dem Christian aufhören so quasi, genau. Bei Podcast über den Christian.
Ja. Klingt schlüssig, ja.
Ja, gut. Wir werden jetzt nicht sagen, horcht euch die Folge 1 an noch einmal, damit ihr wisst, wer der Christian Bachl ist, sondern wir werden es jetzt dann quasi noch einmal in einem ersten Schritt, würde ich dich bitten, dass du einfach noch ein bisschen erklärst, wer du bist und wie du Bauer geworden bist, wie du zu dem Beruf überhaupt gekommen bist, in ein paar Worte, wahrscheinlich nicht so lange wie beim letzten Mal, weil sonst dauert es 3 Stunden heute, aber einfach, dass wir noch mal ein bisschen einen Kontext haben, wer du bist und wie du so geworden bist.
ganz klassische bäuerliche Herangehensweise, unter Anführungszeichen, nicht? Also.
Und wo wir da sind, Entschuldigung. Das wissen ja vielleicht noch viel gar nicht. Wo wir da überhaupt sind, beziehungsweise wo du da bist.
Wir sitzen da in Krakau-Ebene. Ne? Also, unser Hof ist der höchstgelegene Bauernhof der Steiermark, der quasi ganzjährig bewirtschaftet wird. Wir sind da auf 1450 Meter. Gemeinde heißt eben nach der Gemeindezusammenlegung da Krakau, ganz im Westen vom Bezirk Murau. Wir bicken also schon fast an der Landesgrenze zu Salzburg und schauen eigentlich schon mehr auf die Salzburger Seiten um mich. Zu mir, wie gesagt, ganz klassisch, bin 38, als erster von 2 Jungs sozusagen da auf die Welt gekommen. Wie es halt dann der klassische Ding ist, schon irgendwo der älteste Sohn als Hoferbe, als Hofnachfolger vorgesehen. Von dem her quasi schon berufliche Dinge in die Wiege gelegt und auch eigentlich immer das gewesen, was ich machen wollte. Dann ganz normal Pflichtschule vorbei, landwirtschaftliche Ausbildung, auch ganz klassisch im benachbarten Damsweg Fachschule. Nach der Fachschule dann Präsenzdienst abgeleistet und so weiter und dann relativ bald in die Masterausbildung gestartet, damals noch sehr, sehr jung, gerade das ist ja gerade um ein paar Tage ausgegangen, dass ich überhaupt einen starten konnte und ich war dann einmal eine Zeit lang der Jüngste.
Warum so jung? Warst du so schnell?
Nein, es hat einfach zeitlich passt irgendwie und es hat sich dann ergeben, dass in der Nähe eben in Damsweg ein Kurs gestartet hat und das dauert ja 3 bis 4 Jahre, bis du da fertig bist, immer im Wintersemester. Und da ist das natürlich einfacher, wenn ich nur 20 Minuten hinfahre, mhm, als wenn ich mich immer vom Betrieb quasi freiboxen müsste. Weil was dann nämlich war, dass in der Zeit mein Vater gestorben ist und ich dann halt relativ jung, also schon mit 20, den Hof übernommen habe und dann halt natürlich da dementsprechend eingespannt war. Von dem her war es dann ob dort natürlich immer schwieriger, dass man vom Hof wegkommt für längere Zeit. Ja, so war das dort halt. Weiter im Text, Master gemacht, dann hinten noch Forstwirtschaftsmaster drangehängt, weil es auch gerade ergeben hat, so nebenher. Und dann eigentlich, ja, gesehen, verflixt, Landwirtschaft ist cool, Landwirtschaft wird weitergehen, will ich machen, nur ist halt so, dass da meine Vorgänger sozusagen einen ziemlichen Investitionsstau, nennt man es halt modern, mir hinterlassen haben, unter Anführungszeichen. Das heißt, es war eigentlich alles zum Richten. Und
also das heißt nicht Schweden, sondern quasi der Vorstufe zu Schweden, nämlich das, was zum Richten ist, wo es halt dann
direkt... Genau, also der Betrieb war gesund, also da waren keine Schulden oder irgendwas da, aber halt auch dementsprechend viel zum Richten, also wirklich das volle Programm.
Das war damals mit 20, wie du dann quasi...
Genau, das mit den Sachen sind wir gestartet, also das war schon eine wilde Zeit, ne? Das war die erste wilde Phase. Dann waren auch noch bei mir die Großeltern am Hof, die waren dann auch zum Pflegen, das waren dann wirklich zahre Jahre und ja, möchte ich nicht mehr noch einmal durchmachen, die Zeit. Mhm. Okay, was war dann die Rahmenbedingungen? Damals war der EU-Beitritt ja noch nicht so lang vorbei, waren für die Landwirtschaft relativ gut.
Was war das für ein Jahreszahl?
2003 quasi habe ich übernommen. Mhm. Dann haben wir mal ein paar Jahre Orientierungsphase gehabt. Und so ab 2005 eigentlich dann haben wir angefangen, ein bisschen mal schauen, wo könnte die Reise hingehen. Und damals war ich jung und naiv einfach so, dass ich gesehen habe, okay, Milchvieh ist alternativlos, weil es alle machen, weil es mir in meiner Wahrnehmung auch immer da haben. Ne? Mhm. Und dann haben wir einfach gesehen, okay, es ist dann das neue Tierschutzgesetz rausgekommen, wir haben Probleme mit der Tiergesundheit gehabt und haben dann gesehen, okay, wenn wir nichts nehmen, dann ist spätestens 2012 damals tierschutzgesetzmäßig sowieso Ende Gelände. Das heißt, wir müssen den Tierbereich neu machen, irgendwas adaptieren, ansonsten funktioniert das nicht. So ist das dann halt losgegangen und wie gesagt, Rahmenbedingungen waren damals gut. Öffentliche Gelder, unter Anführungszeichen, die ganzen Umweltgeschichten waren vom Ausmaß, vom Volumen her nicht vergleichbar mit dem, was heute los ist. Nicht? Also das war circa ein Drittel mehr. Da hat man sich dort relativ leicht an. Ne?
Das heißt, du hast ein Drittel mehr öffentliche Gelder gekriegt und dir deshalb leichter getan.
Genau, ja. Genau. Und das war zu der Zeit schon ein bisschen Aufbruchstimmung, Gutgräberstimmung, so vor der Wirtschaftskrise und auch vor allem die heiße Phase, bevor das dann der Finanzcrash war. Also 2007 haben wir dann den Tierbereich neu gebaut, ganz watschen einfach, wirklich günstig.
Was heißt Tierbereich? Den Steuer, oder?
Genau, also ja. wo die Rinder dann einquartiert sein oder nach wie vor sein. Da war irgendwie wirklich Aufbruchstimmung. Also das war so goldrauschmäßig. Die Preise sind überall gestiegen, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat war mehr Milchgeld da. Das war irgendwie ganz spannend. Und so habe ich damals gar nicht in Frage gestellt, ob es vielleicht irgendwas anderes gab und ob ich wirklich mein Leben lang da Kühe bespaßen will. Mhm. Ne? Aber okay, waren wir dann halt so drei und dann ist das weitergegangen und irgendwie, wie das Bauliche dann vorbei war, war für mich so ein erster Dämpfer im Unterbewusstsein oder vielleicht im Bewusstsein, wo man es auch verdrängt, dass ich gesehen habe, oha, das beleidigt für mich jetzt, dass ich jetzt mein restliches Berufsleben mich mit Milchkühe beschäftige. Und vielleicht freut mich das irgendwann nicht mehr. Mhm. Und eigentlich hat es mich dann ab dem Moment schon nicht mehr gefreut. Weil die es gesehen haben, die kommen aus dem, das ist jetzt irgendwie
was, fix. Was genau hat dich dran gestört?
Nein, ich weiß es nicht. Das war irgendwie einfach das, dass das jetzt so ist.
Das endgültig.
War das
ja, genau,
zu wenig
genau.
Oder war das?
Nein, aber ich irgendwie war wahrscheinlich schon irgendwie im Gespür, dass das auf Dauer das nicht sein wird.
Ne? Okay. Du hast vorher gesagt, zwischen 2003 hast du den Hof übernommen, 2005 hast du dann zum Nachdenken angefangen und in die 2 Jahre dazwischen habt ihr einfach nur reagiert oder wird habt ihr einfach nicht wirklich nachdenkt über was wird, sondern nur noch, wie komme ich drüber, oder?
Genau.
Okay,
genau.
Ich wollte mir diese 2 Jahre noch mal nachfragen.
Genau. Ja. Also das war nicht ganz einfach, mein Bruder war damals noch minderjährig, da ist das Ganze was du hast beim Erben und so weiter, da hast du das Jugendamt, Jugendgericht, alles am Hals. Es war schon turbulent. Also das ist schon.
Also da tut man einfach, da denkt man auch nicht,
was man da, da schaut man nur, dass das überhaupt funktioniert. Und ich möchte erwähnen, ich bin sehr stolz im Nachhinein, dass ich damals noch gescheit Erbschaftssteuer zahlt habe. Im Gegenzug zu ziemlich viel andere lustige Leute. Ja, dann war das halt so. Und wie wir dann halbwegs quasi im Vollbetrieb waren und das alles so halbwegs durchboxt gehabt haben, war Wirtschaftskrise, war alles ein bisschen komisch. Und dann der erste wirklich wilde Schnalzer war 2009 die erste wirklich verheerende Milchpreiskrise in ganz Europa.
War das eine Folge von der Wirtschaftskrise,
die zusammengehängt, oder?
Ja.
Und es war natürlich auch dort, wie dann die Diskussion aufgekommen ist, okay, Milchquote wird auslaufen. Ne?
Kannst du uns kurz die Milchquote erklären, für alle, die nicht wissen, was das ist?
Die Milchquote oder Milchkontingent war eine staatlich festgelegte Produktionsquote, die jeder Betrieb quasi, ich glaube, im 84er Jahr zuteilt gekriegt hat, ne? Und die dann handelbar war. Das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, 100.000 Kilogramm, das ist in Kilogramm gerechnet worden, Milch wird immer in Kilogramm abgerechnet, 100.000 Kilogramm Milchkontingent haben, dann darf ich 100.000 Kilogramm Milch produzieren und dann die Molkerei verkaufen. Ne? Wenn ich mehr produziere, wird sie mir die Molkerei zwar abnehmen, wenn aber quasi am Ende des Jahres rauskommt, die Gesamtproduktion aller Bauern kumuliert, übersteigt die Gesamtmilchquote, nicht? Dann habe ich für das eine Strafabgabe zu zahlen. Das heißt, mir wird der Preis gekürzt, hat man dann Superabgabe genannt, wo es dann oft geheißen hat, dass ich halt die Milch dann unterm Strich um 10 Cent geliefert habe. Ne? War zu der Zeit, wie soll ich sagen, ja, unter anderem aber so viel öffentliches Geld im Spiel war, ist diese Milchquote zu teilweise horrenden Preisen gehandelt worden. Es war in anderen Ländern anders, da hat es mitgliedstaatenmäßig unterschiedliche Systeme gegeben. Da war Österreich ja, für die Preise immer vorn dabei. Okay, was ist dann passiert? Man hat dann irgendwann gesagt, ja, freies Spiel der Kräfte, Kontingent muss weg, nicht? Es darf jeder produzieren, was er will. Und ich weiß noch, da bin ich am Traktor gesessen und habe unseren damaligen Landwirtschaftskammerpräsident im Ö1-Journal gehört, der dann gesagt hat, die Bauern brauchen keine Angst haben vom freien Markt, weil Qualität setzt sich immer durch. Und das höre ich heute noch, wie ich das sage, weil da weiß ich noch, da habe ich die Mistgabel, die ich da gerade am Traktor auf der Seite stecken gehabt habe, ausgewichst aus dem Traktor, weil ich mich so geärgert habe. Ne? Weil Qualität setzt sich in dem Bereich nicht immer durch. Da geht es rein um den Preis.
Du warst damals schon der Überzeugung, dass das nicht
so ist? Nein, ich habe gespürt, dass das irgendwie gruselig wird.
Und du, die Quote war mit einem Preis fixiert, oder? Da hast du einfach den
Preis. Nein, das war Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage.
Ne? Aber dadurch, dass das Angebot reguliert war,
genau,
hat sich der Preis gehalten.
Genau.
Okay.
Genau.
Das war der Sinn von der Milchquote.
Okay. Genau. Also die Butterberge und die Milchseen aus die Ende 70er, Anfang der 80er Jahre hat man ja damit abgefangen.
Die Quote war einfach die fixe Abnahmemenge, mit der einfach dann die.
Es war einfach eine Deckelung Belege,
der Menge.
Eine Deckelung von dem, was produziert wird.
Also
eine
fixe Abnahmegarantie mehr oder weniger für die Menge, oder?
Nein, du denkst von der falschen Seite, es war andersrum, sondern du hattest zu viel Milch. Und damit die Milch nicht so billig verkauft werden kann und irrsinnig viel überbleibt, gab es eine Mengendeckelung. Das ist diese Milchquote. Durch diese Mengendeckelung gab es immer einen bestimmten Betrag an Milch,
genau.
Der produziert werden darf.
Genau.
Das heißt, das Angebot wurde reguliert und damit hat sich auch der Preis reguliert.
Okay. Genau. Ja. Es ist natürlich, heute ist das alles bitterböse, das muss alles weg, nicht? Weil wir müssen uns unbedingt gegenseitig auffressen. Die Kanadier, berichtige mich jetzt, Melange, haben nach wie vor die Milchquote und dementsprechend einen fantastischen Milchpreis für die Bauern. Und die EU ist ganz, ganz not amused, weil das muss weg, weil wir daten ja gern unsere hochqualitative weiße Flüssigkeit da um mich exportieren. Ne? Und man sieht eben, dass es nicht alternativlos dieses System, was wir derzeit fahren, weil nur mal zurück, wo ist die Milchquote hergekommen? Butterberge, Milchseen, man hat nach dem Krieg probiert, die Bevölkerung dementsprechend zu ernähren, zu versorgen. Man hat dann aber gesehen, verflixt, die Bauern werden so effizient, die produzieren so wild, da müssen wir jetzt die Bremsen einhauen. Und das war damals die Deckelung aller Kontingent oder in Form vom Kontingent. Und dann hat man umgeschalten, mit dem kann man doch viel mehr Kohle machen, wenn wir das auf den Weltmarkt exportieren. Und das ist jetzt genau das Gegenteil, was wir derzeit haben. Es ist komplett wurscht, ob Milch überbleibt, auf dem Bauern bleibt sowieso nichts über, aber ich mache hohe Profite, wenn ich halt irgendwo nach Afrika verdicke, die Pulvermilch dann oder so, oder nach China. Also komplett irre. Mhm. Ne? Aber egal.
Das ist sicher so ein Thema, wo man ja, vermutlich sogar irgendwann einmal einen eigenen Podcast, absolut, eigenen, ja, thematischen Podcast, ja, dazu machen werden. Aber das ist ja natürlich eine Situation, da hast du dann schon gemerkt damals, irgendwie das Milchsystem, Milchwirtschaft ist jetzt nicht so deins, da siehst du da jetzt auch nicht in der Zukunft, du hast das auch schon gespürt, dass für die zumindest nicht passt.
Ja.
Die Preissituation war aber für die Milchbauern im Prinzip für alle die gleiche, nicht? Das war so, das hat dann jeden betroffen mit den Quoten etc. und auch, dass sie es dann abgeschafft haben, oder?
Ja, es ist im Nachhinein betrachtet, ist das eine ganz strange Situation. Ja. Erstens einmal muss ich natürlich auch ehrlicherweise sagen, bevor das diese Überlegungen gekommen sind mit, dass das irgendwie auf Dauer nicht funktionieren wird, war ich absolut dafür, dass die Milchquote wegkommt. Ne? Weil wir müssen ja produzieren, wir brauchen ja unser Zeug. Wir müssen ja Gas geben, wir sind ja motiviert, wir sind ja fit für die Zukunft, nicht? Ja. Den ganzen Schmafu. Ja. Bin aber dann draufgekommen, Alter, das macht uns hin.
Was war denn das auslösende Ereignis dafür, dass du dann quasi vom klassischen Denken oder von dem, dass du dann halt gesagt hast, nein, das stimmt nicht, da bin ich jetzt dagegen, da habe ich jetzt andere Meinung. War da ein spezielles Ereignis oder war da mehrere oder was ist da passiert?
Naja, de facto war es ja in der Zeit, keine Ahnung, in die 90er Jahre bis Mitte der Anfang 2000er, ja, für viele Betriebe so, auch für unseren, dass die Produktion, der Erlös aus der Produktion, das war im Verhältnis ja zu vernachlässigte Größe, weil die öffentlichen Gelder so gesprudelt haben, dass sie die meisten ja darauf kapriziert haben, wie kann ich am meisten Extensivierungsprämien, hat das damals geheißen, auslösen und da aus diesen Töpfen naschen. Damit sind die Bauern ja beim EU-Beitritt gelockt worden. Ne? Also sagen, für euch ändert sich nichts, ihr müsst die Milch billiger hergeben, nicht? Aber ich krieg's dafür eh öffentliche Gelder. Ne? Und wenn du dann siehst, scheiße, es werden die öffentlichen Gelder von Förderperiode zu Förderperiode weniger, mit immer mehr Auflagen, und zugleich bricht der Produktpreis weg, dann ist auf einmal das Konto da. Ganz klipp und klar. Der Mensch lernt nur, wann er ansteht.
Ja. Ne? Ganz kurz, auch für die Nicht-Landwirte von unseren Hörerinnen, Extensivierung in der Landwirtschaft, das ist auch immer so ein Wort, das man ganz, ganz oft hört, was man wenig hört, also Intensivierung, Extensivierung, das heißt, weniger, also erklärst du, dann brauche ich nicht fragen.
Ja, auf gut Deutsch, das, was wir jetzt haben, ist eine permanente Überproduktion und diese Überschüsse müssen am quasi Weltmarkt irgendwohin verscherbelt werden. Ja. Nicht? Was bedeutet das für uns alle, dass wir zu Lasten der Natur fahren, dass wir zu Lasten der Bauern fahren, dass wir zu Lasten der Konsumenten fahren, weil sie ein billiges drauf ein Produkt kriegen, und einige wenige im Hintergrund, die halt da am Weltmarkt um ein Dummdingseln mit dem Krafel Milliardengewinne machen.
Ja.
Da waren wir früher gescheiter und haben gesagt, wir müssen das reduzieren, darum haben wir die
Bianca gezockt. Das ist intensiv, wenn wir es gerade machen, nicht?
Genau, ja. Das ist intensiv.
Ja, also
wir müssen außernehmen. Nicht? Und über das hat man gesagt, okay, gut, mach nur mehr zweimal oder tu das, treib die Viecher wieder aus, dafür kriegst quasi den Ausfall ersetzt.
Nicht? Das heißt, ich habe für das, dass ich weniger tue, dass genau, ich weniger entnehme, nicht weniger intensiv, also extensiv ist das quasi das Gegenstück zu intensiv,
genau,
also
genau,
die andere Richtung.
Genau.
Dafür, dass du weniger tust, kannst du natürlich auch weniger verkaufen, kriegst genau, gleichzeitig aber eine Prämie an top, ja, damit das halt kompensiert wird.
Ne? Genau, aber für die als Gesellschaft und als Gesamtmarktsystem oder als Gesamtding überwiegen ja eigentlich die Vorteile.
Ja, ja. Nur mal so, war ein kleiner Exkurs, genau, aber was hat dich dann weiter bewogen, quasi das zu hinterfragen?
Ja, wir haben dann da damals mit die Almfutterflächen da ziemliche Probleme gehabt, dann einige Jahre de facto keine öffentlichen Gelder kriegt, dann wird's interessant.
Ja, weil es geht ja heute ein bisschen auch darum, wie es einfach überhaupt zu dem Ganzen kommen ist, dass wir da halt sitzen. Ne?
Genau, und das Grundding, auf was man dann halt irgendwie draufkommt, ist das, okay, fit für die Zukunft,
ja,
Kammer-Slogan, sehr oft zitiert, nicht? Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, ja, lustig, ne? Wir haben de facto Planwirtschaft. Man redet uns Bauern immer ein, ihr seid Unternehmer und Ding, nicht? Und freier Markt. De facto haben wir Planwirtschaft. Wir haben 5-Jahrespläne, wie früher in andere Systeme, nicht? Und diese 5-Jahrespläne nennen sich jetzt halt Förderperioden oder GAP-Perioden oder keine Ahnung, was man für Etikett aufpickt, nicht? Und in 5 Jahren können die Rahmenbedingungen komplett anders sein. Da müssen wir mal einen Mutterkuhbetrieb, einen intensiven fragen, wie das war, wie vorher die Mutterkuhprämie gefallen ist, nicht? Da waren wir Alarm im Gebäck. Ja. Was tust du dann, wenn du einen Stall gebaut hast, wenn du Geld in die Hand genommen hast, und zur Tilgung der Schulden, die du hast, weil aus dem laufenden Betrieb, außer der bloß das keiner, aus der Landwirtschaft, diese Prämien geplant hast, und wenn die dann nicht mehr kommen, weil die Politik sagt, nein, das wollen wir jetzt nicht mehr, die haben jetzt anders. Ne? Was ist noch das große Unternehmertum? Was tust du denn noch? Ne? Natürlich ist halt modern Schnösel BWL, nicht? Ja, langfristige Investitionen, 3 Quartale, super. Nicht? Wie soll ich in 5 Jahren Stall hinterzahlen? Wie würden das gehen? Und das ist das Grundproblem, was wir jetzt haben, den Grundkonflikt, dass die Gesellschaft berechtigterweise bei vielen Sachen sagt, Alter, das geht so nicht mehr. Wir wollen das anders. Ja. Und wo die Bauern dann sagen, du, ich habe den vorletzten Steuerumbau noch nicht zahlen Kind. Was wollt ihr von mir? Ne?
Ja.
Ja. Und so, wie gesagt, juhu, fang sich das dann auch dran. Dann kriegst du keine, hast dann vielleicht noch ein paar passende Kontrollen oder so, und dann kriegst du mal einen Auszahlungstermin, das Geld nicht auszahlt, dann ruft dir der Bankbüro da und du sagst, ist irgendwie blöd, nicht? Wir würden jetzt da gerne 20.000 abbuchen, das ist deine Kreditrate, die haben wir ausgemacht, da ist aber irgendwie nichts am Konto.
Ja.
Ne?
Ja.
Was tust du noch? Ja. Dann ist aber kein Problem, nicht? Weil es ist ja, kriegst du ja dafür eh schon 6 Monate später, nicht? Und das finanzieren wir da halt geschwind zwischen. Ein bisschen ein Ding, musst du, das müssen wir ein paar Zettel ausfüllen, und du zahlst halt 8-9% Zinsen. Ist, geht ja, ne? Mhm. Ja. Dann bist du aber so rein in dem Ding, was sollst du denn noch machen, ne? Und wenn du das hintereinander hast, und in die Spirale geraten halt viele, ja. Dann geht's halt irgendwann ans Eingemachte.
Das heißt, auf der einen Seite bist du selber in diese Spirale reingekommen.
Ja.
Du sagst, es gibt aber auf der anderen Seite viele andere Landwirte, Landwirtinnen, das auch so geht. Mhm. Das hat damals einfach eine gewisse Struktur der Landwirtschaft erwischt, die was einfach mit den Änderungen in den Förderungen, einfach mit den strukturellen Änderungen in gewisse Probleme gekriegt hat. Ja. Die hat aber alle betroffen, oder? Gibt es da irgendwelche Faktoren, wo du sagst, das ist ein individueller Faktor, das habe ich zum Beispiel in der Zeit verbockt, oder das hätte ich jetzt auch retrospektiv anders machen können. Du sagst, okay, ja, das, ich darf das jetzt anders machen, weil dann darf es mir wahrscheinlich heute, oder waren ihr so weit gekommen?
Wenn ich das alles aufzähle, was da daneben gegangen ist, dann braucht man einen eigenen Podcast, ne? Das, so ehrlich muss man auch sein.
Ja.
Das ist ganz klar.
Ja.
Ich denke aber, das ist bei den meisten so.
Ja.
Ne? Und da braucht man überhaupt nicht irgendwie beschönigen und sagen, dass da irgendwer anderer schuld ist.
Ja.
Weil letzten Endes bist immer du, nicht? Aber nur kommst du halt irgendwann drauf, okay, meine eigene Schuld, alles gut, aber ich spiele einfach in ein System, wo ich nur verlieren kann, letzten Endes. Und ich weiß, dass jetzt zuhörende Kollegen schauen, ja, ist ein Blödsinn, wir sind mal so super Unternehmer. Dann frage ich jetzt in letzter Zeit immer, du, wo kommen die ganzen neuen Bauplätze her rundum und um? Wer verkauft das? Wieso hab ich in der Fruchtfolge jetzt 3. Jahr einen Bauplatz verkauft rein? Ne? Eben, genau. Das verkauft keiner freiwillig, sondern weil einfach sonst nichts überbleibt. Ne? Weißt du, wie man? Also man tut sich das dann schon oft schön reden. Die Betriebe werden halt dann filetiert, man verkauft halt irgendwas ein bisschen, da ist halt der Bauplatz. Wenn ein Bauer halt einen Bauplatz verkauft, nicht, das ist ganz ein normales Business.
Ja.
Was, das ist überhaupt nichts Aufregendes. Das ist im Betriebskonzept irgendwie akzeptiert, dass man halt hin und wieder einen Bauplatz verkauft, dann hat man wieder 50.000
Euro.
Dann
geht es halt wieder aus.
Genau, dann geht es halt wieder aus. Nicht? Ja. Und das ist halt da, wenn wir so weiter dämmen, dann betonieren wir halt nicht nur Österreich zu, sondern als Landwirtschaft werden wir gar gesagt stehen.
Nicht? Okay.
Weißt du, wie man?
Das heißt, die Bauern hucken eigentlich auf einem, oder Landwirte, hucken eigentlich auf einem guten Kapitalstock in Form von Grund und Boden, nicht? Was ja das Kapital der Landwirtschaft grundsätzlich ist. Und der wird nach und nach einfach aufbraucht, indem man es zur Tilgung etc. einfach.
Also man lernt in der Landwirtschaft schon, man lebt von der Substanz. Ne? Mhm. Genau das ist es.
Mhm.
Ja. Aber um das irgendwie zu ergänzen, nicht aus bösem Mut will heraus, sondern weil es einfach nicht anders geht, weil zum Beispiel ich habe mit deiner Mutter Christian gesprochen und habe auch gefragt, warum baut er jetzt innerhalb von 20 Jahren zum dritten Mal seinen Stall um? Er sagt, weil sich die Richtlinien geändert haben, weil, wie du sagst, die Menschen sehr wohl mehr Tierwohl fordern und dann muss man das aber so umbauen und so adaptieren und in einer Generation baust du 3-4 Mal den Stall um und hast aber kein Geld mehr dafür und dann musst du auf das zurückgreifen, was du hast und das ist dein Grund und Boden.
Genau. Mhm. Ja. Und derzeit ist halt einfach so viel billiges Geld im Spiel, dass die Immobilienpreise sich ja in einer Geschichte entwickeln, die unglaublich ist, nicht? Und wenn du halt schaust, wie sich die Bauplatzpreise auch in entlegenen Gegenden wie bei uns entwickeln, im Prozent, ne, sind ja fantastische Renditen unter Anführungszeichen drin. Und da ist dann praktisch, dass deine Bank ja immer eine Immobilienabteilung hat, die dir dann die dir dann schon sagt, was ein guter Platz war, ne? Genau. Und so fangen sie das ganze Ding halt irgendwie an zu zentralen.
War der Faktor, dass du das mit 20 Jahren auch spontan hast übernehmen müssen? Und ja, warst eigentlich noch nicht fertig, ne? Du hast eigentlich bis zu dem Zeitpunkt dann noch was anderes vorgehabt. Ja. Hättest du wahrscheinlich die Welt noch ein wenig angeschaut oder sonst irgendwas dann, bevor du dann den Hof übernommen hättest, wenn es normal gelaufen war. War das auch ein Faktor, dass du einfach vor der ganzen Situation zu sehr dann auch überrumpelt worden bist und dir einfach, was weiß ich, die Erfahrung von deinem Vater, die er dann noch bei der Übergabe selber hätte weitergeben etc. Weil du hast ja gesagt, ihr habt einen gesunden Betrieb übergeben gekriegt, die Investitionen waren halt noch nicht gemacht. Ja. Genau. Aber grundsätzlich hat er ja wirtschaften können, der Vater quasi, nicht?
Genau, aber es war da der klassische Betrieb gewesen, wo du sagst, jetzt hör mal auf. Der normalerweise
was jetzt, ist das für ein Betrieb, der klassische?
Das sind jetzt die Betriebe, die bei der Betriebsübergabe oder beim Generationenwechsel aufhören und verbuchten oder verkaufen. Mhm. Weil sie sagen, ich tue mir das nicht an, dass ich jetzt da, keine Ahnung, eine halbe Million investiere, dass ich defizitär weiterarbeiten kann. Haben wir gerade.
Kann man den Betrieb beschreiben? Was macht denn aus? Oder?
Ja, das bist ja genau die Situation. Wenn ich weiter tun will, muss ich so viel Geld in die Hand nehmen, wo ich eigentlich weiß, dass ich das Geld nie mehr sehe.
Da muss ich wachsen, meinst du, oder, nein, oder einfach modernisieren? Nein, einfach nur
zum Herrichten. Ja.
Wenn sie die Auflagen ändern, was willst du denn machen? Und irgendwo willst du ja selber auch ein bisschen einen Arbeitskomfort haben, unter Anführungszeichen. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
Okay. Das heißt, du warst einfach mit der ganzen Situation konfrontiert. Die Förderungen oder die Förderauflagen haben sich einfach geändert. Du hast teilweise ja wahrscheinlich nicht gewusst, wie es da so ist, oder?
Nein, das braucht man überhaupt nicht beschönigen. Ja. In der Situation dort war das für mich eine Riesenchance. Ja. Ne? Freie Bahn, Vollgas. Voll lustig. Das ist jetzt da, was man gelernt hat.
Ne? Mit der Übernahme?
Ja, Vollgas. Hast keinen, der sagt, nein, das tust du nicht. Ne? Mach, tu, tschack. Und so war das damals eigentlich ganz normal. Ne? Weil der Weg eigentlich vorzeichend war. Und ich muss ja da im Nachhinein denke ich mir oft, wir sind so, mein Vater war ja in der Interessensvertretung da auch recht engagiert, da ist halt immer so das Ding gewesen, naja, die vergessen nicht auf uns. Nicht? Mhm. Also das mit dass die Ausgleichszahlungen, dass die Subventionen kommen, das war in der Generation von meinem Vater völlig außer Zweifel. Nicht? Dass dann aber alle Bier vor irgendwann segiert wärst, so wie es derzeit ist, das hat sich dem damaligen System ja nicht gegeben.
Hat man da mehr zusammengehalten oder ist das System an sich nicht hinterfragt worden oder was ist
wir
da?
Müssen
was
heute da eine Überpopulation an irgendwelche Bürokraten in dem System beschäftigen. Ne? Und die tun halt dann irgendwelche Auflagen erfinden. Wie man, keine Ahnung, das ist halt schwierig. Immer weniger Geld an immer höhere Auflagen gebunden mit der Argumentation, wir können sonst gegenüber dem Steuerzahler nicht verantworten, dass ihr jetzt auch nicht irgendwo da Geld kriegst. Mhm. Die Grundidee da des Subventionswesen, die Preisverfälle nach einem EU-Beitritt abzufangen, spielen 30 Jahre später keine Rolle mehr. In der Wahrnehmung.
Ich würde einfach gern wissen, einfach weil es wahnsinnig aktuell ist mit all dem, was jetzt passiert ist in deinem Leben vor allem, was ist denn deine konkrete Kritik an diesem System? Und ich habe dich kennengelernt als Mensch, der Lösungen aufzeigt, weil er sie sich einfach so lange im Hirn herum überlegt, bis er sie hat für sich. Also
ja, ich glaube, die Landwirtschaft EU-weit ist einfach ein Versuchsfeld, ein perfektes Versuchsfeld für das ganze neoliberale System, was wir derzeit haben. Ne? Immer mehr produzieren, immer schneller, immer effizienter. Und wir sind in einer Spirale drin, in der wir uns andererseits durch immer mehr Effizienz selber überflüssig machen. Ne? Aber voll am Tropf des Steuerzahlers sein können. Und jetzt ist einfach die Auswirkung in der Praxis dann, dass diese Politik im Endstadium bedeutet, dass die Bauern zu Kannibalen werden. Ne? Ich warte drauf, dass mein Nachbar eingeht. Weil dann kann ich die Flächen pachten. Wenn ich die Flächen pachte, dann wäre ich vielleicht auch noch Bio oder was weiß ich, Fairtrade, Veganbauer, kann damit noch irgendeine höhere Prämienstufen auslesen, ne? Und kann dann zu der Bank sagen, schau, ich habe jetzt wieder 10 Hektar dazu, da kriege ich am Hektar im Jahr, was weiß ich, 280 Euro. Ne? Das und das und das verbessert meine Bonität. Ne? Und sie schaut vielleicht länger zu, wenn ich jetzt wieder irgendwas investieren muss, oder sie trat mir nicht gleich über. Je mehr Fläche ich habe, umso mehr öffentliche Gelder kann ich lukrieren. Ne? Und das ist eben die Schweinerei in dem System. Weil wir wissen, wir haben vor allem zu viel, ne? Außer glückliche Leute, aber das ist ein Schweinesystem, fertig. Und die Lösung dazu aus meiner Sicht ist ganz, ganz einfach. Wir gehen weg von dieser Flächenförderung, ne? Beziehungsweise wenn wir an der Flächenförderung festhalten, dann müssen wir ein Limit einziehen. Und das Limit muss nicht irgendwo sein, bei einer Fantastillion, sondern das muss herunten sein.
Ne? Sag einmal einen konkreten Wert. Was war aus deiner Sicht jetzt der sinnvolle Wert für die wahrscheinlich österreichische Landwirtschaft, weil die deutsche wahrscheinlich wieder anders ist wie die rumänische von der Struktur?
Ja, ich sage einmal, ab 50.000 muss einmal null, fertig.
Also Euro.
50.000 Euro
im Jahr. Also nicht die Menge, die nein. Fläche begrenzt, sondern ja, die Fördersumme.
Es ist das Gleiche. Aber unterm Strich geht es um die Summe. Mhm. Ne? Fertig. Nur ist halt dann blöd, wenn du jetzt da irgendwie gerade 1.000 Hektar in Rumänien gekauft hast, ne? Und zur Zinstilgung und zur ganzen Finanzierung eigentlich nur mit den öffentlichen Geldern redest, weil letzten Endes die Ernte ist Bonus, die überbleibt, nicht? Dann bist du da natürlich dagegen. Und wir sind derzeit in einer Situation, das kann man ja alles nachlesen, Grüner Bericht und Co., wo der große Betrieb mit 5.000 Hektar im Burgenland, ein paar so wenige gibt's, sagt, ohne die Prämien kann ich nicht leben, ne? Und der herum bei uns am Berg, der ganz kleine, auch nicht. Mhm. Was ist noch?
Das ist ja, glaube ich, die Grundkritik ist der Landwirte, zumindest die was nach außen hin auftreten und laut aufschreien, ist ja, dass man von der eigenen Arbeit nicht mehr leben kann, sondern quasi von den Förderungen im Endeffekt abhängig ist.
Genau.
Und wie hat das irgendwann letztens gesagt, der Tschischka Herbert beim letzten Podcast, ihr seht das auch irgendwie nicht ein, weil jeder andere, der arbeiten geht oder der was produziert, kann auch von seiner Ware leben. In der Landwirtschaft ist offensichtlich nicht so, da geht es ohne Förderungen nicht. Und das ist, glaube ich, so die Grundforderung, was dahinter steht. Ihr wollt oder einige wollen diese Förderungen einfach auch loswerden.
Ne? Du musst immer ein bisschen schauen, wo kommt das her?
Ja, klar, das war interessant, gerade deswegen reden wir. Ja.
Nach dem Krieg, alle hungern. Hm. Ne? Die Bevölkerung braucht Chappi auf gut Deutsch. Ja. Dann habe ich gesagt, Bauern, produziert's. Volle Möhre. Nicht? Macht ja Sinn in dem Zusammenhang. Ne? Dass man dann aber irgendwie die Strukturen nicht mehr an die Entwicklungen anpasst hat, sondern quasi mit dem gleichen Modell weiter probiert, ja. In dem Stadium sind wir halt jetzt, wo man einfach sehen schon langsam, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ne? Und drum zurück, was wäre die Lösung aus meiner Sicht, wenn heute der Burgenländische oder was weiß ich, irgendwo in Dulden draußen sagt, der Ackerbauer, wir sind mit Hightech-Drohnen, was weiß ich, was alles, Traktoren, Dingens, so effizient, dass wir pro Hektar Acker pro Jahr nur mehr 5 Arbeitskraftstunden brauchen. Ne? Dann muss ich einfach sagen, Freund, wenn du die selber abschaffst, nicht? Dann hat es irgendwas einerseits und dann müssen wir die Gelder an die Arbeitskraft binden. Weil wenn der nur mehr eine Arbeitskraft hat, die früher 10 gemacht haben, wieso soll das gleiche Geld kriegen? Weil letzten Endes sind wir genau dort, dass der Mensch von seiner Arbeit wieder leben können muss. Und wenn wir diese öffentlichen Gelder weiterhin auszahlen wollen, weil dass wir den Produktpreis in der Höhe kriegen, von dem wir ohne Gelder leben können, ist vor allem unter dem derzeitigen Gesichtspunkt völlig illusorisch. Weil da haben wir morgen eine Revolution. Weil die Leute alle am Anschlag sind. Ne? Aber dieses System müssen wir zumindest einmal ändern, weil, was passiert nämlich? Das Geld im derzeitigen System kommt nicht mehr auf die Höfe. Wieso? Erstens sind die meisten so, oder sind viele Sachen auf Bocht basiert. Die Prämien gehen im Regelfall sofort zu den Verpächter, also haben wir nicht mehr in die aktive Landwirtschaft. Das war ein ganz einfacher Schritt, dass man zum Beispiel sagt, EU-weit auf Pachtflächen keine öffentlichen Gelder. Dann hört der Kannibalismus sofort auf. Ne? Aber sind natürlich die Investoren alle böse.
Ne? Fragt sich natürlich, was die Nebenwirkungen sind von der Regelung.
Ne? Und auch die Bauern. Nicht? Weil jetzt habe ich mich die letzten 50 Jahre darüber definiert, wie viel Hektar ich mehr da mache. Und wenn das jetzt auf einmal eingeschränkt werden, da ist blöd. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, okay. An die Arbeitskraft binden, ein Ort landwirtschaftliches Grundeinkommen pro Arbeitskraft, es gibt nur Leute in die Kammern und so weiter, das kann man alles ausrechnen. Unser Betrieb hat 1,98 Arbeitskräfte, quasi braucht er im Jahr. Für die zwei geben wir dem 20.000 pro Arbeitskraft und wir können die Arme in 5 Jahren besuchen, ob es die noch gibt und alles okay ist. Ne? Über irgendwelche Top-Ups können wir reden, aber einfach mal so eine Basisversorgung. Was darf nämlich nachher passieren? Dann hätten wir genau das, was derzeit in dem System passiert, nicht. Dass die Bauern am Freidenken kindert werden, weil die Gelder sind letzten Endes nämlich auch Roundup fürs Hirn. Weil du bist in dem Radl rein und hast überhaupt keine Option, überhaupt keine Überlegung, dir einen neuen Weg zu suchen. Weil du dich immer noch die Richtlinien orientieren musst.
Ne? Weil es kein Geld hast auf einen neuen Weg. Ne?
Ja.
Weil du kommst ja quasi aus der...
Genau. Und so kannst du noch sagen, du, das taugt mir. Ich bin da eigentlich an nichts gebunden. Ich probiere mal das. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich mein eigenes Fleisch geschnitten, okay? Dann probieren wir was anderes.
Ne? Ja. Ja, ich würde jetzt mal sagen, Ihr habt jetzt, wer den ersten Podcast mit Christian nicht gehört hat, ihr habt ihn jetzt wieder ein bisschen kennengelernt, wie er ist und wie er so denkt und was so seine Ansätze sind. Fakt ist, über die letzten, was bist du jetzt, bald 40, 38, Entschuldigung, das darf ich so nicht sagen, über die letzten 20 Jahre hat sich bei dir einfach über das, was du jetzt eh erklärt hast, über ein paar andere Themen, einfach ein ziemlicher Schuldenberg angehäuft, wo es dann einfach drauf kommt, bist, so, wenn ich so weit arbeite wie jetzt, wäre ich denn eigentlich nicht mehr los. Ja. Und zusätzlich ist noch dazugekommen, dass quasi ein Kredit dran steht, die dann halt ausständig war, die war dann fällig gewesen. Nicht? Und dann ist quasi eng geworden. Ja. Dann ist einmal zusammengelaufen, oder? Sag dann, du schaust ja so, du willst gerne was dazu sagen. Du hast das Wort.
Wenn ich was investiere und einen Kredit brauche, dann bin ich mir bewusst, dass ich den hinterzahlen muss. Ja. Ganz klar. Ja. Ne? Um dies zu planen, seien wir genau bei dem, dass man sich halt irgendwie orientiert, was weiß ich brauche ungefähr den Produktpreis, ich brauche ungefähr die Ausgleichszahlungen, damit dass sich das Radl dreht, damit dass man das da dämmt.
Genau, ne? So normaler Investitionsrechnung. Genau.
In diesem Rahmen haben wir investiert. Ne? Nur wenn sich rund um die Spielregeln ändern, ne? Das klassische Prinzip, keine Ahnung, wenn zwei Verdiener sich ein Häusl bauen und alles ist gut, und dann wird es entscheiden und einer bleibt allein zum Zahlen, überstürzt dich auf.
Oder einer wird arbeitslos.
Genau, zum Beispiel.
Du planst unter gewissen...
Genau, ja. Genau. Und wenn sie die halt sehr, sehr oft ändern, ne, dann wird es halt eben schwierig. Was bedeutet schwierig? Ich muss wieder zur Bank und sagen, du, wenn ihr jetzt eure Kreditrate hinterhaben wollt, dann müsst ihr mal bitte vorher auf den Überziehungsrahmen was aufhören, damit ihr das abbuchen könnt. Ne? Das sagt die natürlich, ja, ist klar. Mhm. Aber es ist jetzt schon das zweite Mal, jetzt nehmen wir 9%.
Mhm. Ja. Aber Scheidungen passieren halt. Das weiß ich vorher nie, oder? Und arbeitslos kann man auch werden. Warum ist das bei euch in der Landwirtschaft anders? Oder was ist da das Problem? Es ist ein Risiko, das man hat. Oder ja. Wie?
Ja. Das ist jetzt einmal so die Frage. Ist ganz klar. Das ist absolut klar. Einerseits ist es also so, dass man sagen muss, wenn sich jetzt mein Häusl verkaufen muss, ist das für die Bank auch risikofrei im Regelfall, nicht? Wenn ich meinen Hof verkaufen muss, ist das für die Bank auch risikofrei, weil sie gewinnt immer. Ne? Der Hintergrund, der menschliche, zwischen dem Häusl, was ich mit meinem mittlerweile geschiedenen Partner gebaut habe, und einem Hof, der seit Generationen betrieben wird, ist halt von der emotionalen Bindung schon ein anderer. Und da fangen sie das Radl zum Weitertragen an. Dass heute viele, und auch ich, irgendwann dann in der Nacht im Bett liegen und sie denken, scheiße, ich kann eigentlich tun, was ich will. Aber wenn es gut geht, dann erhalte ich das, was meine Vorfahren aufgebaut haben, ich mache aber es nicht mehr besser. Und diese Perspektivlosigkeit lässt sich nachher im Radl rein noch schneller rotieren. Weißt du, wie man? Das heißt, die emotionale Bindung zu so einem Hof, dass man da dann sagt, oder bei mir zum Beispiel, ich hätte vor 10 Jahren auch schon können sagen, du, ich verkaufe einen Teil, nicht? Und tu halt einfach weiter. Okay, das wollte ich nicht, weil ich das nicht wahrhaben wollte, dass sich jetzt auf einmal so die Rahmenbedingungen ändern und mir das nicht erstemmen. Ne? Und dort glaube ich, ist halt so, wenn ich eine normale Firma habe oder irgendeine GmbH, dann trage ich das halt an, ich gehe in Insolvenz, starte neu. Ne? Und das ist halt da einfach der Bezug, das Ganze lässt sich nicht vergleichen, das ist was anderes. Ich weiß, klingt schwurbelig, aber es ist so.
Na, es steht halt, gut, wenn du jetzt jemand bist, der eine Firma hat, würde ich denken, ja, bist du der hinter meiner Firma, die gibt es jetzt seit 3 Generationen, da haben schon meine Großeltern eingearbeitet, ja. Würde ich sagen, ist auch emotionale Bindung da. Ja. Auf was ich jetzt eigentlich hinaus wollte, auch ein bisschen mit der Frage, vielleicht habe ich es ein bisschen zu unspezifisch gestellt, wenn man sich scheiden lässt, ist eine private Entscheidung ein bisschen oder kommt halt irgendwas dazu und es sind halt private Schicksale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ändern sich auch. Aber was ist es denn in der Landwirtschaft, was dazu führt, dass man in diese Schuldenfalle scheinbar jetzt nicht individuell, sondern auch kollektiv aus gewisser Betriebsort oder aus gewisse Betriebe mit einer gewissen Größe, was führt denn dazu, dass sich scheinbar so viele Betriebe verschulden und aus dieser Kiste einfach scheinbar nicht mehr wirklich rauskommen? Weil man hört ja, dass du nicht der Einzige bist, Landwirt mit Schulden, sondern dass da durchaus noch den einen oder anderen geben könnte.
Ja, es gibt anscheinend der Dunkelziffer, ne?
Ja, genau. Was sind da diese Faktoren? Weil das ist, glaube ich, auch wichtig, um zu verstehen, einen Teil hast du vielleicht selber verbockt von der ganzen Situation und einen anderen Teil ist halt strukturell bedingt. Und was sind denn da die Hauptfaktoren? Deiner Ansicht nach.
Naja, sind wir auch wieder bei strukturellen Geschichten. Ein Riesenthema, was generell im Steuersystem gehört und bei uns ganz speziell ist das, dass es Sozialversicherungsbeiträge über einen Einheitswert sind für die Landwirtschaft eine schwere Last worden, die viele Betriebe nicht mehr blosen. Und für viele Betriebe ist so vor allem in die Gunst gelogen, dass er mir herum mit niedrigeren Einheitswerten noch bevorteilt, unter Anführungszeichen.
Den Einheitswert haben wir im letzten Podcast mit dem Herbert Schischka gut beantwortet, was das ist. Ja.
Dass viele in die Gunst lagen, die ganzen öffentlichen Gelder brauchen, um die Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Nicht? Okay, kann man sagen, kriegst du dann irgendwann eine bessere Pension, ne? Passt. Es gibt aber in diesem Sozialversicherungssystem eine Beitragsobergrenze. Ob einer gewissen Summe, ob einer gewissen Hektarzahl, ob einem gewissen Beitrag, kann ich dann 1000 Hektar mehr noch zusammenpachten, ich zahle nicht mehr Beiträge. Und das ist falsch, weil es bevorteilt den Großen unglaublich. Weil der Kleine herunten, nicht? Der von 20 Hektar auf 40 Hektar verdoppelt oder so, verdoppelt oder irgendwas mehr tut, der zahlt dann alleine die Sozialversicherung nicht mehr. Da gibt es dann 100 andere Sachen auch noch in dem System, die unfair sind. Mhm. Ne? Das ist einmal eben der strukturelle am Vorteil. Das kann man relativ einfach ändern. Dann natürlich die Preissituation. Bist du schmoren? Was soll ich denn da, wenn ich für das Zeug nichts kriege? Ne? Die Kosten steigen rundum und um, die Produktpreise stagnieren, wenn sie nicht sogar zurückgehen. Ja, ist ein Teufelskreis. Was sollst du da machen? Und dann ist natürlich, es bleiben ja keine Arbeitskräfte mehr über. Nicht? Und dann ist halt so, was soll ich denn da, wenn der Traktor hin ist, oder wenn ich jetzt irgendwas da muss, damit dass ich das irgendwie arbeitsmäßig noch der Bock, dann haben sie halt die Investitionen in die letzten 20 Jahre verdoppelt. Weil das ganze Krafel halt einfach doppelt so teuer geworden ist. Nicht? Ich bringe immer das blöde Beispiel, wie bei uns der Opa gesagt hat, erst der Traktor, 6 Ochsen verkauft. Heute 6 Ochsen verkaufen, da kauft er die Schneeketten. Ja, und vielleicht noch die Vorderradl oder so.
Aber betrifft es nicht alle Betriebe gleich?
Natürlich betrifft es alle gleich. Ja. Ne? Aber sie laufen halt in dem Radl drin nach. Wir wollen es halt alle nicht wahrhaben.
Das heißt, die Preise sind stagniert, die Kosten rundherum sind gestiegen. Ja. Aber warum gibt es dann, wir haben ja letztens einmal die Statistik angeschaut, wir haben sie ja auf unserem Facebook-Kanal auch geteilt, dass über die letzten, ich glaube 20 Jahre, speziell seit dem EU-Beitritt, die Zahl der kleinen Betriebe bis ca. 50 Hektar zurückgegangen ist. Ja. Absolut. Ja. Die ab 50 Hektar ungefähr die Betriebe, also die größeren Betriebe, da sind die Zahlen zwar absolut kleiner, ist eh klar, aber sie sind gestiegen in der gleichen Zeit. Es gibt jetzt mehr Betriebe, große Betriebe, wie es früher gegeben hat. Also was ist denn da der Faktor, dass scheinbar die größeren Betriebe, Sozialversicherung habe ich jetzt nicht gewusst, ist auch zum Beispiel auch ein Faktor, aber was sind dann die anderen Faktoren? Was machen die dann besser? Haben die dann, arbeiten die besser? Aber warum? Wir wollen doch in Österreich scheinbar, man hört es ja immer wieder, wir wollen eine klar strukturierte Landwirtschaft, wir wollen das alles, haben das, aber wenn man auf die Statistik schaut, auf die Zahlen, die hoffentlich nicht liegen, passiert genau das Gegenteil. Was ist, aber arbeiten die einfach besser, wenn sie größer sind, oder was sind denn diese Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind?
Stückkostendegression, hast du schon mal gehört.
Was ist das?
Economy of Scales. Je größer du
in wirst, Englisch?
Je mehr du produzierst, desto billiger wird es pro Stück für dich.
Der Defluencer macht jetzt einen kleinen Betrieb, hat 5 Kühe als Hobby, braucht aber, damit er heigen kann, damit er entmisten kann, damit er futtern kann, einen Traktor. Der Traktor kostet 50.000. Ne? Mit dem tut er 5 Kühe bespaßen. Da weiß er, das geht sicher ungefähr im Jahr 4.000 wieder. Ne? Der Nachbar daneben hat 200 Hektar, der kauft sich auch einen Traktor um 50.000. Der hat aber 150 Stück Vieh.
Das heißt, der braucht aber auch nicht mehr wie den einen Traktor.
Ja, einen zweiten brauchen, aber das Prinzip, ne? Ich brauche einfach eine gewisse, vor allem im Tierbereich, brauche ich eine gewisse Grundausstattung. Meine Viecher brauchen einen Stall, ne? Ich brauche, keine Ahnung, Strom, Licht, alles, die Fixkosten sind da.
Das heißt, wirtschaftlich gesehen ist es eigentlich sinnvoll, dass die kleinen Bauern weniger werden, weil die Größeren einfach besser arbeiten können mit der Fixkostendegression.
Du bist jetzt auch nicht auf die...
Naja, aber das ist
ja, aber unterm Strich
genau das, was
ja,
du
genau,
mir
genau,
gerade gesagt genau, hast. Deswegen frage ich ja nach.
Ja.
Aber wo sind da, weil offensichtlich gibt es da ja auch eine Kritik an den Großen scheinbar und die Kleinen werden über den Klee gelobt. Ist das überhaupt so?
Ja, kommt drauf an, wie man es betrachtet.
Was sind so mögliche Betrachtungsweisen?
Wenn du das als BWLer siehst, dann musst du natürlich sagen, du, Burgenland, ausgereimte Landschaft, keine Ahnung, oder Mecklenburg-Vorpommern, wo man einfach mit riesigsten Maschinen effizientest produzieren kann, ist natürlich wirtschaftlich gesehen rein auf den Euro alle reduziert das Besterste. Wir preisen aber in das nicht die ganzen Kosten ein, die an Schaden machen. Ne? Und natürlich sind die einfach nur mehr Billigsdorfer Rohstoffproduzent. Da kommt ja nichts mehr, wie soll ich sagen, wenn meine Landwirtschaft in großer Struktur von einer Investmentgesellschaft betrieben wird, ne? Dann ist das Geld, was dort erzeugt wird, weg. Wenn der kleine Bauer Willi mit 5 Kühen sich einen Traktor kauft und zum Maschinenhändler im Nachbardorf geht und dort um 50.000 einen Traktor kauft, dann bleibt zumindest die Handelsspanne dort. Das heißt, es ist, man muss das aus vielen Sichtweisen sehen, weil einfach die Wertschöpfung wegkommt. Je größer das das Wert, umso größer und umso weiter wegkommt auch die Wertschöpfung letzten Endes. Ja? Und damit demolieren wir die Dörfer, damit demolieren wir die Gemeinden, die Infrastruktur, alles. Ja? Natürlich, rein aus Steuerzahler-Sicht müssen Sie jetzt sagen, ein paar große, so wie wir hatten die jungen Kreisen, von ehemaliger Agrarkommissarin, ne? Die hat einmal bei einer, das war für mich auch so ein Aufwachmoment, die hat einmal gesagt, es steht überhaupt nichts geschrieben, dass man in ganz Europa überall alles produzieren muss. Wieso soll man nicht Milch in der Po-Ebene und in Holland und in Norddeutschland produzieren? Weil dort ist es einfach am billigsten. Und wir können sie transportieren, ist ja einfach. Ne? Aber was diese großen Strukturen, wie anfällig das die wären, hat man ja jetzt in der Corona-Zeit
gesehen. Das Stichwort Versorgungssicherheit, wo man dann sieht, dass wenn dann die Grenzen aus irgendeinem Grund dann wieder zu sind, was auch immer der Grund dafür ist, und man hat es nicht im Land, in welcher Land auch immer, dann hat man halt ein Problem, wenn man eine gewisse Grundausstattung aber nicht mehr zur Verfügung hat. Im letzten Podcast mit dem Herbert Tschischka haben wir auch darüber geredet, dass es eigentlich, wenn du jetzt eine Kuhhaltung hernimmst oder Rinderzucht, es in Irland, weil es einfach keinen Winter gibt und die Viecher das ganze Jahr auf der Weide stehen, einfach strukturell gesehen einfach billiger ist, Rindfleisch herzustellen wie in Österreich, weil in Österreich musst du das zwischendrin einen Stall, dann musst du einen Stall bauen, dann musst du halt, hast halt viel höhere Kosten strukturell. Was man da vergisst, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir halt dann nur noch, wie die Agrarkommissarin gesagt hat, nur noch das Fleisch in Irland, weil dort das billiger ist, vergisst man halt auch wahrscheinlich den Transport vom Fleisch von Irland überall hin, wo es nicht gibt, etc. Also diese ganzen Umweltkosten wahrscheinlich ist da auch so ein Faktor, den man da damit bedenken muss, denke ich, oder?
Landwirtschaft darf man nicht als moderne Industrie verstehen, wo ich Einzelteile, Rohstoffe über die ganze Welt zusammenzahle und dort in einem anonymen Fabriksgebäude irgendwas bastel. Nicht? Beispiel Deutschland. Ostdeutschland durch die kommunistischen Strukturen früherer riesige Einheiten, ne, die nach der Wende dann privatisiert worden sind und die jetzt einfach sagen, okay, Mecklenburg-Vorpommern machen wir halt nur mehr Acker. Passt. Was haben wir jetzt? Wir führen das Getreide, ne, irgendwo in die Veredelungsregionen in Niedersachsen oder keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen und im Gegenzug die Gülle, weil die Nährstoffe müssen ja wieder irgendwo hin, was tun wir mit der? Führen wir wieder zurückkommen mit dem LKW nach Mecklenburg-Vorpommern. Weiß nicht gescheiter, wenn man da drüben auch ein paar Viecher loshält, weil wir brauchen ja einen Dünger. Das vergisst man oft, dass das ja schon ein bisschen so mit Kreislauf ist. Ne?
Also ich glaube, so die Grundaussage in der ganzen Diskussion ist, man darf die Wirtschaft und die Landwirtschaft haben einfach zum Teil ähnliche, zum Teil aber scheinbar auch sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen, für die sie arbeiten sollten, müssten und nach denen sie betrachtet werden könnten, um das jetzt mal zusammenzufassen.
Also nachdem Landwirtschaft eine Wirtschaft ist, die im Kreislauf der Natur funktioniert, im besten Fall, das war ja so die Grundidee, ist es schon auch in dem Bereich sinnvoll, regional zu denken und zu wirtschaften, weil du dann eben, wie der Christian gerade gesagt hat, diesen Kreislauf im besten Fall sogar schließen kannst. Und das ist, glaube ich, auch eine grundsätzliche Systemkritik.
Und ich glaube auch, dass man die Landwirtschaft eben nicht rein, wie wir jetzt da schon festgestellt haben, rein auf den wirtschaftlichen Aspekt einbrechen darf. Das ist auch was Kulturelles. Ne? Nur weil heute vermutlich viel weniger Leute in die Kirchen gehen, reißen wir auch nicht die Kirchen weg oder lassen die zusammenfallen. Sondern das ist ja unsere Identität und unsere Kulturlandschaft, unser kulinarisches Erbe, unsere vielfältige Tierwelt und so weiter. Die ganzen Geschichten, was da dahinter sind, hat uns ja über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende prägt.
Das immaterielle Erbe.
Genau. Aber lasst sich halt jetzt in Euro nicht bewerben, oder nicht schwer bewerten. Und wenn es halt nur um Euros geht, so wie es derzeit geht in der Welt, ja, wie gesagt, nimm ein paar Hunderter und geh aus und gib das mal raus. Dann schauen wir, was der Rest erzählt. Ne?
Ja. Ja, du hast immer gesagt, Geld für sich arbeiten lassen. Du hast den Stein auf den Tag gelegt, hat auch nicht wirklich was da.
Ja.
Das Video kann ich mich noch gut erinnern. Aber damit wir da jetzt nicht zu sehr ins Detail kommen, wir werden sicher noch das eine oder andere Gespräch führen. Es hat sich einfach einen Schuldenberg halt angehäuft und es hat ja belastet, hast du gesagt, du hast jetzt auch unzählige, aber schon viele Facebook-Videos rausgeschossen, wo du ein bisschen erklärst, wie es dir da geht, wie es dir emotional geht und dass die letzten 10 Jahre für dich einfach sau schwer waren, dass du oft nicht gewusst hast, wie es da so ist, die das belastet, du gleichzeitig aber einen Hof aufgebaut hast und eine neue Vermarktungsschiene, du bist jetzt umgestiegen quasi auf Direktvermarktung, hast mit Schweine angefangen, um das jetzt vielleicht nicht zu sehr auszuführen, den Punkt, hast da quasi eine neue Existenz aufgebaut, die, wie du sagst, für sich gesehen auch funktioniert. Das heißt, du verdienst damit ein Geld. Aber wenn du, wie wir es vorher auch schon gehabt haben, kurz diesen Altlastenblock nicht los wirst, dann kannst du aus dem alten System auch nicht ins Neiche dauerhaft umsteigen, genau. weil die halt in dem Fall die Fälligstellung von dem Kredit frisst und damit deine Existenz, die von deiner Mama, die vom Hof, einfach, obwohl es funktionieren darf wirtschaftlich, nicht gesichert wird. Ja? Und wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen und das eigentliche Thema von heute auch besprechen. Du bist dann ein bisschen verhaltensauffällig geworden auf Facebook und so weiter mit der Zeit und hast halt gewisse
Videos gemacht.
Ja, du bist auch mit deiner Originalität vielen aufgefallen. Einigen wir uns auf das, ja. Hast du unter anderem einmal, um dir jetzt quasi in die Gegenwart dann langsam zu führen, auch einmal über den Florian Klenk sehr mokiert, weil der da irgendwo nicht deiner Meinung war und das geht gar nicht. Vielleicht erzählst du uns da vielleicht noch ein bisschen was dazu.
Ja, wie gesagt, irgendwann dann festgestellt, oha, das, was wir da tun, macht keinen Spaß, hat keine Zukunft, machen wir was anderes. Mit allen möglichen Hashtag Jugend forscht, dann was probiert in den letzten Jahren und jetzt in einem Betrieb, in einer Betriebsform, die natürlich für die Kollegen als im besten Fall Spinnerei belächelt wird, umgewandelt, die profitabel läuft, die den Betrieb auch erhalten kann und die auch instande gewesen war, die Ausgangsinvestitionen, die wir gemacht haben, zu stemmen oder zurückzuführen.
Warat.
Wenn nicht, das wäre, wenn nicht wäre und so. Nicht? Ja. Nur eben diese Zwischengeschichten, die wir Förderausfälle und so weiter erbracht haben, dieser Ballast quasi, den haben wir nicht mehr da dran. Ne? Und ich war immer so, wann verkaufen tue ich nichts, wann höre ich ganz auf? Ja, egal. Ist jetzt so. Und heuer haben wir dann gesehen, irgendwas muss ich ändern. Ich wollte, wie gesagt, ganz aufhören. Hat sich dann durch diverse Umstände wieder ein bisschen der Kampfgeist gekriegt und gesagt, machen wir was anderes.
Auch nicht zum ersten Mal, oder, dass du aufhören willst? Das hast du schon ein paar Mal.
Ja, das Kim Beft ist, ja. Ja, ne? Ja. Weil natürlich die Belastung, die da druckte. Nicht? Also irgendwo habe ich mal gelesen, Schulden sind ein würdiger Ersatz für die Kette des Sklavenhalters. Genau so ist es. Ne? Also du brauchst die Leute nur für Schulden, dann brauchst du nicht mit der Peitsche nachtreiben, sie laufen von selber.
Was ist das für eine Last? Ich meine jetzt nicht einen ewigen Exkurs, aber was kann man das in ein paar Worte beschreiben, was das für ein Gefühl ist? Ja, im Bauch, im Kopf oder im Hals oder wo druckt das? Oder ist das so, lähmt das oder
macht das ärgerlich? Mich hat es gelähmt. Ja. Komplett gelähmt. Anfühlen tut es bei mir so, oder hat sich angefühlt, wie man es dann an Zugurt um die Brust hörst.
An was?
An Ratschgurt zum Ladungssichern, also, der jeden zweiten Tag um einen Knack enger gemacht wird.
Mhm. Ja, so irgendwie. Also eine Schlaufe um den Hals gelegt.
Genau, ja. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwann denkst du, Alter, das hat das keinen Sinn. Mhm. Ja, egal. Ich habe dann einfach gesehen, das sind strukturelle Probleme. Mein Einzelschicksal, das ist eins bei vielen, okay, gut, zum Teil selber schuld. Wenn wir aber gehört werden wollen nach außen, dann müssen wir das Maul aufmachen. Und es bringt nichts, wenn ich da herum am Berg allein mit mir selber oder mit dem Hund debattiere, sondern wir müssen dorthin, wo es um was geht, wo wir gehört werden. Und das ist halt, wenn die ganzen Leute von da wegziehen in die Stadt, dann müssen wir die urbane Schicht erwischen. Mhm. Und für das ist ja Social Media Fluch und Segen zugleich, aber für uns natürlich in erster Linie Segen. Mhm. Ja, wir haben da ziemlich viel Zeit eingesteckt in die letzten Jahre und dann war natürlich die Geschichte mit dem Florian Klenk, mit dem Kuhurteil in Tirol, einer der Punkte, wo ich mich echt aufgeregt habe, weil ihr wisst, wir haben das Problem 2 Meter vor der Haustür. Und dann irgendwie die Überlegung war, wir müssen jetzt einen Hilfeschrei aussenden, nicht? Weil es vielen Bauern so geht, dass wir einfach wieder ins Gespräch kommen. Nicht? Weil man einfach sieht, mit den Strukturen, mit den Herrschenden, die wir landwirtschaftsintern haben, geht der Informationsfluss näher nach oben, dorthin, wo er was auslösen kann. Mhm. Wir haben das halt probiert überbrücken, oder ich habe das überbrücken probiert. Wir haben in Florian Klenk da halt ausgefordert, der soll nicht nur gescheit reden, sondern zu uns auf den Hof kommen und einmal mitarbeiten. Das hat funktioniert, der war dann da auf Praktikum.
Ist ja wirklich gekommen, gell?
Genau. Und seitdem Ja, Bauer und Bobo.
Ja. Wie war das damals? Habt ihr euch auf Anhieb gleich verstanden? Habt ihr euch gleich mal mit der Missgabe begrüßt oder warst eigentlich?
Nein.
Also auf irgendeiner Stelle hat mir fast ein bisschen gefürcht, wenn ich zu dir gefahren war. Nach dem Video.
Auf so ein primitives Niveau, glaube ich, darf man uns als Bauern nicht einlassen, weil sonst wären wir nicht ernst genommen in der Diskussion und sind wir als Schreier und als blöde Deppen, als Hinterwäldler. Hm. Nein, überhaupt nicht. Hm. Das ist ein Praktikant wie jeder andere. Fertig. Ne? Und ja.
Hast du gleich einteilt?
Ja, natürlich. Natürlich, nicht?
Hm. Was habt ihr gemacht?
Das ganz stinknormale Tagesprogramm, was halt war. Waren wir viel in der Alm unterwegs, also ja, schon körperlich fordernd.
Nicht? Von dem hat er eh, glaube ich, in einem Video einmal erzählt, dass ihm das auch geprägt hat, diese genau. Klimawandelwanderung, glaube ich, bei dir auf der Alm um, gell?
Genau. Und halt einfach das Ding, dass man den Austausch zusammenkriegt, nicht? Ich habe keine Ahnung, wie es in der Stadt ist und umgekehrt. Nicht? Und so ist das halt irgendwie.
Hast du bei ihm auch was gelernt?
Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, jede Menge.
Zum Beispiel?
Dass man aber die Meinungen total unterschiedlich sind und wenn man eigentlich aus der eigenen Blase sagt, na, für den, da lohnt es nicht oder der geht mir nur an, dass man da schon auch oft über seinen Schatten springen muss. Mhm. Und eben nur bei Teile von der Meinung oder Einzelmeinung meines Gegenübers überhaupt nicht teile, den nicht quasi etikettiere und sage, du, mit dir rede ich gar nicht mehr, sondern das einzeln auf die jeweilige Situation beziehe. Also keine Ahnung, du findest deinen Sänger die Musik schlecht, nicht? Dafür taugt man total, wie du politisch tickst oder wofür was du dich so einsetzt. Heute ist aber schon irgendwie, und da ist Social Media natürlich auch ein Fluch, dass man dann sagt, man steht irgendwann in der Ecke. Der hat einmal irgendwann irgendwo was gesagt und mit denen rede ich nie mehr wieder, weil das ist ein Rechter, ein Linker, ein Dicker, ein Diener, keine Ahnung was.
Was heißt das, weil man die Person nur aufgrund einer Wahrnehmung kennt, mehr oder weniger. Ne?
Genau.
Und dann,
genau.
Aber
und
die
dann
Meinung,
so gut sagt, na, bah.
Also diese Fluch der öffentlichen Meinung ein bisschen, oder?
Ja, aber da sind wir ja alle selber. Da sind wir ja alle, geht uns ja allen, muss man sich selber bei der Nase nehmen. Wie oft denkst du, der hat jetzt da einmal einen Scheiß gesagt, den höre ich nicht mehr zu.
Genau.
Ne? Hm. Und das sind halt, ja, da kann man sich schon Scheiben abschneiden.
Es ist dieses Schein, ich glaube, mit Social Media, also auf dem Kriegsfürst, das kann man ja so sagen teilweise, es ist wirklich, es ist eine Scheinmeinung, das ist auch, glaube ich, diese Schwelle, was Social Media kreiert, das Glauben, jemanden zu kennen, ohne dass du ihn jemals gesehen hast. Ja. Und die Meinung, die sich halt dann über Menschen bilden und das dann auch nicht mehr los wirst. Ne? Wenn du mal einen Marker drauf hast, falsch einstarzt, dann bist halt der und genau. In der Öffentlichkeit ist das halt blöd und das geht schon, glaube ich, auf die Substanz, oder? Wenn man in der Öffentlichkeit steht.
Ja, ich will ja gar nicht wissen, wie es da echten geht, nicht? Also
das ist. Spürst du das auch? Du hast ja inzwischen, glaube ich, einige Facebook-Follower und so.
Das Social Media Dingens, das hat sich recht stark entwickelt und wir haben da auch schon interessante Erlebnisse gehabt, nehmen wir es mal so, nicht? Und es verändert die selber auch, ist auch keine Frage. Nicht? Also da ja, ist halt irgendwie anders dann.
Ne? Wie fühlt sich eine öffentliche Person an, wenn man dann einmal eine ist, die was eine gewisse Reichweite hat? Spielt sich das anders an?
Naja, man muss halt vorsichtiger werden, nicht? Du musst ein paar gewisse Sachen, wenn ich 5 Follower habe, dann kann ich ruhig einmal austeilen.
Mhm. Nicht? Sprachlich
entgleist.
Ja, und da musst du dann einfach schauen, du das, was du tust, das muss 100%ig Hand und Fuß haben. Du brauchst nicht mit irgendeiner falschen Zahl kommen oder mit irgendeinem Blödsinn, sondern das muss wirklich.
Also Verantwortung kriegt man.
Ja, und natürlich ist halt dann das bäuerliche Social Media ist sehr oft Nachbarn stalken. Bei uns ist das halt schon mittlerweile Arbeit. Nicht? Aber da brauche ich dir ja nichts dazu.
Ja, ich glaube, jeder, der einen Facebook-Account versucht zu betreiben.
Ja, also ich hätte mir auch nicht gedacht, dass das so für Hacken ist, weil genau wie du sagst und dein Anspruch war es genauso wie meiner oder unserer, wenn man was raus hat, dass das Hand und Fuß hat, auch wenn es dann ruhig emotionalisiert sein darf. Ja. Aber das, was man sagt, muss einfach passen. Und das ist Arbeit, das zu recherchieren.
Ja. Ja, aber jetzt war der Florian Klenk da, ist dann wieder gefahren, dann war, ich glaube, er war dann zwischendrin sogar einmal auf Urlaub, ist mit dem Radl da, glaube ich, durch die Mura gefahren und finde das, glaube ich, auch recht schön. Aber irgendwie hat sich ja dann auch näher kommen und irgendwie hat er dann von der ganzen Situation, in der du da steckst, einen Wind gekriegt, oder? Weil er hat dich dann ja aktiv unterstützt bei der Lösungssuche.
Es hat sich da schon dann ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt.
Ja.
Und für mich, wie gesagt, war heuer der Ding, dass ich sage, okay, im Sommer nehme ich noch mit und dann drehe ich den Laden zu und fertig.
Das war für die innerlich schon irgendwie klar?
Die Tür war zu. Ja. Also das Kapitel war geschlossen.
Ja. Du für die einmal?
Ja, oder? Ja. Ja, und dann, wie es halt so ist, hin und wieder kommen halt dann wieder Begebenheiten und Dinge ins Spiel. Und dann muss ich sagen, nein, irgendwie ist das auch blöd, nicht? Weil dann gewinnen die anderen komplett und irgendwie, nein, so einfach machen wir es nicht.
Und ist dann der Rebell wieder ein bisschen wach geworden in dir.
Genau, ja? genau. Und ich sage, okay,
was weitermachen. War da ein Auslöser? Oder war da irgendein Tag, oder wo du gedacht hast, ach Gott, jetzt doch noch einmal, jetzt reisen wir noch einmal zusammen, oder
war das eher Zeit, oder? Nein, das war eine spezielle Begebenheit, die aber sehr privat ist und über die ich da nicht reden will.
Ja, okay. Aber es gibt einen Auslöser einfach, da war dann wieder was, was dann wieder Vierer reist und das war dann wieder,
gut,
war ja gut gefasst.
Und dann habe ich gesehen, okay, jetzt irgendwas muss ich ändern, wir müssen was verdicken, wir müssen was abstoßen, anders wird es nicht. Mhm. Ja? Gut, dann haben wir da halt Variante 1, dann irgendwie auch natürlich mit Freunden, Gott sei Dank, da, eben auch mit dem Florian, da der Hilfe krieg. Und dann gesehen, so einfach machen wir es ja noch nicht. Und ich sage, okay, Agrargemeinschaftsanteil verkaufen wir, wenn wir das verkaufen, mit dem können wir die da außerplanmäßig angehäuften Schulden abtragen. Den Rest schulden wir um. Wir haben dann über das Landwirtschaftsministerium, über die Landwirtschaftskammer Betriebskonzept erstellen lassen, dass man mal externe Zahlen hat, dass man mal selber sieht, wie schaut das aus. Wo dann rausgekommen ist, das kann der Betrieb, wenn die zusätzliche Schuldenlast weg ist, ist das für den Betrieb machbar, nicht? Und der Betrieb hat definitiv eine Zukunft, weil ansonsten musst du eh sagen, aus.
Also du hast dann schwarz auf weiß im Endeffekt gehabt.
Genau, also das, was ich die ganze Zeit eben eh am Konto sieg, am Laufenden, nicht? Wir haben einfach nur die zusätzliche Last dann einmal ertragen.
Erklär nochmal bitte, wer hat das für dich durchgerechnet bei der Landwirtschaft? Du bis zu dem Zeitpunkt, oder hast du das gewusst, dass das dort geht, dass die das machen, so ein Betriebskonzept,
glaube ich. Betriebskonzept, das ist normal der Klassiker, wo du offenlegst, wie es ausschaut, damit dass du mit dem dann zur Systembank gehst, wenn du was investierst, nicht? Oder irgendeine Niederlassungsprämie oder sowas aktivieren willst, dass die Landwirtschaftskammer
so sich. Ein Businessplan auch, quasi.
Genau, ja? Genau. Dass die Landwirtschaftskammer sich auch mit so Problemlösungen beschäftigt, habe ich bis dato nicht gewusst. Oder bis zu dem Punkt.
Also die unterstützen dich da auch aus der Problemperspektive. Nicht nur, ich will eine Kreditperspektive, sondern ich habe ein Problem, ich würde das gerne mal mit euch durchrechnen, Perspektive.
Genau. Ja? Genau. Und auch da bei den ersten Gesprächen ist dann gleich rausgekommen, dass der gesagt hat, Alter, was scheißt denn? Also das ist ja, da kann ich ja zahlen aus anderen landwirtschaftlichen Bereichen, da geht es um ganz andere Summen, nicht? Also was willst du, das ist ja überhaupt kein Thema. Ja, okay, Mut schöpft raus, um das Ganze ein bisschen voranzubringen. Ja. Agrargemeinschaftsanteil, damit quasi einmal Luft verschafft, mit der Bank dann ausverhandelt, okay, gut, wir schulden wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Ja. Umgekehrt natürlich genauso, ist auch ganz klar. Ne? Und ich muss auch sagen, dass ich da mit der Dings einfach keine Basis mehr habe, weil, ja, okay. Dann war die Überlegung, damit, dass man ein bisschen mehr Luft hat, wäre halt lustig, wenn man irgendwie im besten Fall 100.000 Euro irgendwie anders aufstellen könnte. Und da ist dann die Idee auftaucht, machen wir Crowdfunding. Und das Crowdfunding war dann so, dass ich zuerst gehabt habe, oder gemacht habe im klassischen Sinn, ne? Nur haben wir da dann gesehen, okay, ich bin de facto in der Außenwirtschaft alleine. Wie werden wir denn das machen, wenn ich jetzt da Leute dabei habe, die dann um 10 Euro investieren und da irgendwas hinterhaben wollen? Das funktioniert nicht. Und da ist dann irgendwann der Funken gekommen. Ihr wisst es, wir haben relativ viel Leute am Hof immer und sehr, sehr viele.
Ich glaub, die Gästezimmer, ne? Da.
Genau, ja, genau. Ja. Und die dann immer sagen, du, das, was ihr da macht, ist voll cool, das hat Zukunft, sowas gehört unterstützt. Und dann ist die Überlegung gekommen, okay, jetzt machen wir mal die Probe aufs Exempel. Unterstützen sie uns wirklich oder ist das nur Kreh? Weil in der Landwirtschaft haben wir sehr oft das Ding, dass wir uns selber irgendwie so, ja, der Konsument sagt zwar, dass er lieber die Biomilch kauft, nicht? Aber wenn die billige um einen halben Preis nebensteht, greift er durchzu.
Ne? Was ja de facto also ist.
Ja,
also das,
ja.
Die Angst ist ja berechtigt.
Ja, genau.
Also das, was so, wir wollen und das, was wir tun, passt oft nicht ganz zusammen. Nicht?
Und da habe ich mir dann gedacht, die haben mich gegen das zuerst gestreibt. Das war für mich der härteste Schritt überhaupt.
Was?
Also genau. Hier jetzt da, da quasi zu sagen, okay, starten wir das, bieten wir da um Unterstützung.
Also um Hilfe bitten.
Genau. Also das war für mich der schwierigere Schritt, als wie vorher im Kopf zu sagen, ich höre mit der Landwirtschaft auf. Und es war ein viel schwieriger Schritt, als wie zu sagen, dass ich den ersten Teil da mit der Agrargemeinschaftsdings, dass ich was verkaufe. Mhm. Ne? Das ist mir wirklich schwer gefallen.
Was, warum?
Naja, damit bist du knockert.
Inwiefern bist du knockert?
Ja, ich meine, Reda, steh hin, da war es jetzt ganz Österreich, das mich aufgestellt hat. Wenn das jetzt daneben gegangen war, was ist denn, das ist all in. Da ist alles am Tisch.
Dann will keiner, dann...
Ja, dann bist du fertig, nicht?
Ja, dann taten es alle wissen und ein Geld war auch nicht da, wenn es draufsteht mit dem auch noch.
Genau. Ne? Und eben, das war die Sache, weil ich glaube habe, für mich selber, wenn da bis Weihnachten 30, maximal 40.000 Euro reinkommen, ne, dann ist das schon voll super, weil das ermöglicht uns Luft, aber mehr kommt da nicht. Ne? Und irgendwie man denkt, okay, wir erreichen im Monat 500.000 Leute mittlerweile.
Und da über, die Facebook-Seiten. Über die
Facebook-Seiten und so. Mhm, ja. Ja, vielleicht funktioniert das. Mhm. Okay, gut. Dann haben wir das letzten Endes jetzt durch ein paar Umstände innerhalb von kurzer Zeit aufgebaut, wo ich natürlich einfach sagen muss, das Team, was da rundherum war, ist einfach unglaublich, weil ohne das, da lief es das nicht. Ne? Und ja, so ist dann am Sonntag jetzt ein Artikel in der kleinen Zeitung gewesen, was eigentlich nur als Vorankünder geplant war. Und dann hat das eine Dynamik gekriegt. Ich sag mal, das geht viral.
Ja, momentan Gefühl viral, ja.
Ja. Nee. Und ja, stimmt. Ja. Aber da war mal positiv für mich. Ja. Und dann ja, ist rund gegangen. Und seitdem war es jetzt einfach nur irre.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, also das war jetzt kein Crowdfunding, sondern es war im Prinzip eine groß angelegte Rettungsaktion für den
Berghof. Unterstützung, glaube ich, ja. Oder ja. Ja, oder halt Fundraising auf Neudeutsch, nicht?
Also Fundraising, genau, ja. genau. Und ich habe es jetzt gestartet, da gibt es ja Webseiten, ich glaube, da haben sie deinen Arbeitstitel, den Wutbauer, dann genommen, wutbauer.at. Genau. Und haben die so gesagt, da ja, PayPal-Konto und Bankkonto und bitte wäre nett, wenn du uns unterstützen würdest. Der Florian Klenk hat das geteilt über seinen Twitter-Account und irgendwie, wann hast du dann das erste Mal nachgeschaut oder hast du dann das erste Mal gemerkt, dass eventuell das Ziel dezent erreicht oder überschritten werden könnte? Wann war das oder wie ist da gegangen? Beschreib das einmal die ersten Stunden.
Wir haben am Samstagabend quasi die erste Probespende über den PayPal-Pool da gemacht.
Die erste Probespende.
Dass man mal sieht, ob das alles funktioniert. Ne? Mhm. Wir haben dann in der Früh schon ziemlich viele E-Mails drauf gehabt und es ist vor 6 Uhr in der Früh weg immer permanentes Handy geleitet. Und um 9:45 oder so habe ich dann noch mal einen Kaffee getrunken und da ist mir dann schon fast mein Kaffeehelfer aus der Hand gefallen, weil da war zu dem Zeitpunkt im PayPal-Pool schon 35.000 Euro drin.
Also du warst schon durch mit deiner
Behandlung. Ja, da war mein Ziel schon mal erreicht in 2 Stunden.
Mhm. Ne? Gerade einmal beim zweiten Kaffee angekommen. Ne?
Zum Mittag waren wir bei 100.000. Dann ruft mich der Florian an und sagt, du, der Gabalier ist auch dabei. Ne?
Wie ist der da drauf gekommen?
Und das ist jetzt genau wieder so ein Thema, wo man über seinen Schatten springt und wo man sagt, nur weil ich ein Ding nicht mag, und das habe ich wirklich von Florian gelernt, oder mir da, das kann man nur empfehlen, man weiß, die sind politisch und so komplett auseinander, nicht? Und der Gabalier hat Florian Klenk ja mal als irgendwann vom Standard, glaube ich, nicht, als Ochs und Esel in seiner Weihnachtskrippe oder so irgendwie bezeichnet. Und der Florian hat halt dann den Gabalier angerufen und gesagt, ja, guten Morgen, da ist der Ochs. Nicht, jetzt geht's um einen Bauernhof.
Ja. Und, ja. Hat er noch was gut gehabt bei ihm.
Genau. Ja.
Und das ist über den Schatten springen.
Da, ist, da bin ich jetzt natürlich in einer total privilegierten Situation und das ist natürlich auch schon ein Druck für die Zukunft, dass man die Chance hat, nicht jeder. Dass du erstens die Kontakte hast und das dann eine Dynamik angenommen hat, die einfach unglaublich war. Was mir aber einfach wichtig ist, wie gesagt, das war nicht als quasi Entschuldungsaktion irgendwie geplant, sondern wirklich nur als Beitrag.
So Unterstützungsaktion, ne? Als Unterstützung zu deiner Arbeit.
Als Unterstützung. Ding, dass wir Opfer bringen müssen, damit dass wir irgendwie weitermachen können, ist ganz klar. Ne? Dass wir die Kontakte mittlerweile haben, das sind tausende Stunden gewesen. Und die ganzen, die jetzt natürlich da auch wieder auftauchen, man muss sich das nochmal selber durchdenken, wer hat die Eier und steh hin, und mach halt so eine Aktion, wie wir damals mit dem Freitag gemacht haben. wo du weißt, das kann man komplett in die andere Seite gehen.
Ne? Ja, das war, ja. Weiß man ja.
Und ja, für mich hat sich das jetzt zu einem Weihnachtswunder entwickelt.
Es ist ja ordentlich was, in Summe ist ja ordentlich was zusammengekommen da bei dem ganzen. Bei
es hat dann geschnalzt rundum und um, es war dann unglaublich und wir haben dann, ja, jetzt in Summe 400.000 Euro zusammengekriegt.
Das heißt, du bist schuldenfrei.
Genau.
Du bist nicht nur teilentschuldet, sondern genau. Du bist die Schulden komplett los.
Genau. Mhm. Und kaum mit dem, was jetzt quasi durch den Verkauf auch überbleibt, unter Anführungszeichen, jetzt einfach voll weiter starten.
Mhm. Und. Also richtig investieren. Also in das, was
genau.
Du halt wirklich erreichen willst,
genau. Ding.
Wirst du jetzt quasi das Haus ausbauen, Sauna, Jacuzzi etc. oder was sind denn so jetzt die?
Also was der Herr Geiger fragt, was sind denn deine nächsten Schritte?
Jetzt in der Bauer, gibt es den Bergerhof so, wie man kennt haben, in 5 Jahren oder wird das jetzt ein Alpenschalier? Oder was sind denn so jetzt deine Pläne in der Zukunft und vor allem, dein Facebook-Account hat ja vor 1,5 Wochen in der Zwischenzeit, also du hast deutlich noch mehr Reichweite jetzt in der Zukunft. Du wirst wahrscheinlich durch diese mediale Öffentlichkeit, die jetzt sicher noch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auf dich zukommt, sicher ein gewisses Gewicht deiner Stimme wird noch ein bisschen schwerer werden oder das Gewicht deiner Stimme wird zunehmen. Was hast denn das für dich? Was ist denn so dein Auftrag für die nächste Zeit und was hast du auch vor mit deinem Hof und der Landwirtschaft und mit dir selber?
Naja, ihr wisst es eh, wir haben ja doch einige Projekte nebeneinander laufen unter dem Hashtag Jugend forscht, wo wir jetzt halt klarweiß dabei waren und das halt immer am Geld gemangelt hat. Und das, was jetzt halt klarweiß von Jahr zu Jahr vorangegangen ist, werden wir halt jetzt vielleicht ein bisschen beschleunigen können, alle miteinander. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist mir einfach das, dass man irgendwie, wie wir jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren schon immer mehr da haben, ein bisschen ein Anlaufstelle vielleicht werden kann, dass man sagt, du, die denken anders, die haben das probiert, was funktioniert da, bei vielen Kollegen auch ein bisschen orientierungssuchend sein und nicht so recht wissen oder merken auch einfach, das, was ich bisher da habe oder was die Eltern da haben, ist nichts für mich, funktioniert auf Dauer nicht. Mhm. Ich brauche irgendwas anderes. Und dass man da vielleicht irgendwie, wir haben ja nicht umsonst heuer die Alternative University auf Bergerhof gegründet, da ein bisschen unter Anführungszeichen alternatives Bildungsding auf die Füße stellen können. Mhm. Ne? Also da haben wir sicherlich einen Auftrag und das ist mir auch ganz klar und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und mit dem, letzten Endes in einer Gegend wie bei uns da, jeden, den wir da herkriegen und der da einmal übernachtet, ist gut für die Region. Ne? Also, dass wir da schon ein bisschen einen Schwung einkriegen.
Also, du siehst ja auch verantwortlich jetzt, zum einen, wenn ich das jetzt den zusammenfasse oder mal für Bauern in einer ähnlichen Situation wie du, Hofübergabe, Hofnachfolge, ich würde gerne mal was anderes probieren, die Leute ändern sich ja, man sieht ja bei der Generation XYZ und so, wie sie alle jetzt immer heißen, die Interessen der Nachfolgegenerationen, nicht nur in der Landwirtschaft, sind ja zum Teil auch andere, die es passen sich. Es sind
auch die Rahmenbedingungen, die sich ändern.
Ja, klar.
Gott sei Dank
ja,
ändern sich deshalb auch die Menschen.
Ja. Und die Menschen ändern sich, ja, es gibt halt andere Ziele, Lebensziele und da ändert sich halt wahrscheinlich auch die Jugend in der Landwirtschaft und da ist es, wärst du dann quasi für Menschen, die über Alternativen nachdenken, Ansprechpartner, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, oder du könntest Dinge aufzeigen, könntest das Wissen, was du hast, weitergeben, oder?
Das war so die Grundding, weil man muss sich das schon vorstellen, ich habe Landwirtschaft wieder bei Null begonnen, vor ein paar Jahren, ja. Ja? Also wie wir gewechselt haben, das ist alles selber zusammengelesen, zusammen experimentiert vor allem, ja. Und da ist schon ein bisschen ein Know-how ist schon da. Ne? Corona hat da jetzt natürlich auch einiges eingebracht, dass halt sehr, sehr viele Leute jetzt da wieder sagen, du, ein bisschen Selbstversorgung bringe ich auch mit einem Haus, mit einem Häusl, mit einem kleinen Garten zusammen. Mhm. Wie viel das heuer Hühner eingestellt haben und so weiter. Ne? Mhm. Und jetzt im Herbst draufkommen, es war total süß, dass wir eine Bruthähne gehabt haben, aber ich habe jetzt 5 Suppenhähne übrig, was tue ich mit denen? Ne? Zum Beispiel. Mhm. Ja, das haben vor solchen Situationen aus einem Jahr gestanden. Mhm. Und da kann man vielleicht auch in solche Schichten und Anführungszeichen ein bisschen Wissen weitergeben.
Also eher im das war jetzt so in diesem Mischbereich, so kleine heimische Landwirtschaft, also landwirtschaftlich Interessierte in dem Fall. Mhm. Landwirte auch. Hast du sonst noch Themen, mit denen du Menschen gern erreichen würdest in der nächsten Zeit, wo du jetzt für dich einen Auftrag siehst, den du jetzt auch wahrnehmen kannst in der nächsten Zeit?
Naja, da sind wir wieder bei einem der Teilbereiche, dass wir den Systemwandel, den wir brauchen, natürlich massiv weiter fordern werden. Nicht? Jetzt ein bisschen massiver wahrscheinlich noch in Zukunft, zumindest befreiter, weil man bei einigen Sachen nicht mehr angreifbar ist. Mhm. Ja? Und ja, von dem her wird es so weitergehen. Also falls wer glaubt, dass wir schon einen Traktor bestellen, einen eigenen riesigen. Danke Petutschnik Hans, der hat mir heute geschrieben, ob ich schon einen Traktorprospekt habe.
Ja? Also, sonst ja. Bringt er da eins oder was?
Ja, also, na, keine Sorge. Ja. Also, nö.
Also Wissen weitergeben ist dir
auch. Ja, weil ich generell glaube, dass das bäuerliche Wissen eine sehr, sehr wertvolle Ressource ist, die wir derzeit verschenken. Und dass das für viele Betriebe in Zukunft eine Nischen werden wird. Ne? Wenn du uns schaust, was für ein Kursangebot, das teilweise auf irgendwelchen Seminarhöfen, Institutionen und so gemacht wird,
vom Brotbacken. Es gibt ja schon so viel landwirtschaftliche Kurse oder was wird die dann, oder was war bei dir anders, oder warum braucht's die?
Weil wir anders sind.
Merkt man.
Ja. Gut, das kennt ja nicht jeder, ne? Da macht man so.
Nein, ich glaube.
Was war das so der Unterschied, oder was könntest du an wie so der USB oder so?
Mehrwert. Gell?
Dein Mehrwert, aber was könnte man bei dir besonders lernen, was man woanders für deine Erfahrung, oder was ist es?
Jetzt hast du mich fast sprachlos gemacht. Nein, erstens einmal rein vor die.
Solange ich nicht wütend mache, ist das alles in Ordnung.
Ich bin selten wütend, ja, sehr, sehr selten. Erstens einmal, für viele Entwicklungen, die wir draußen in der Natur sehen, sind wir da am Berg herum ein bisschen Versuchslabor, weil sie einfach früher erschlagend werden. Ne? Da haben wir sehr, sehr viel die letzten Jahre alle miteinander in Anpassungsstrategien und andere Dings investiert, an Zeit und Beobachten und so weiter. Da ist wohl, ist einmal, glaube ich, nicht uninteressant. Und ich glaube, das Wichtigste generell ist einfach das, dass man sagt, du scheißt euch nichts. Ne? Und also nicht auf dem einfach festhalten, was immer schon war, weil und sagen, okay, machen wir es anders. Und uns das nicht mehr passt, ja, einfach also ein bisschen den Mut zur Veränderung.
Ich sehe schon, das bei dir der USP, und wenn man es jetzt erwähnen will, das geht eher so in die Motivation, glaube ich, auch, und in die Inspiration und aufzeigen, das geht. Gebart mit inhaltlichen Know-how.
Ja.
So hätte ich jetzt gehört, ne? Weil so diesen Aufbruch, ein bisschen diese Motivation, weil du zwischen den Zeilen her ja, außer dass du der Meinung bist, dass viele das gern machen würden oder viele drüber nachdenken, und dass ihnen einfach irgendwo sich dieser Anschub aufhört, dass man diesen Schritt zu wagen, weil man Angst hat eben vor der Kreditsituation, wie man da halt rauskommt, also das ist so der Zugang jetzt, oder?
Ja. Um das erstens einmal, ich glaube, das Backe-Unternehmen heißt UPS, oder? Und nicht.
Oi, wo bin ich hier?
Ja.
Super, das diskutieren wir noch.
Ist der USB schon gekommen?
Ja. Ja, nein, ja. Frage für einen Freund. Ne?
Also für die Bildungslücke war es gewesen, ja. Also ja.
Ja. Ich sage seit Jahren, wir arbeiten an einer Zukunft der Landwirtschaft oder an einer Landwirtschaft, die nach dem Zusammenbruch des derzeitigen Systems funktioniert. Ne? Und den Weg wollen wir weitergehen, alle miteinander. Ne? Eben, was tue ich, wenn jetzt die Fördergelder wegfallen, was tue ich, wenn wir jetzt, keine Ahnung, in 2 Jahren sagen, du, Corona war so schlimm für den Steuerzahler, wir müssen die öffentlichen Gelder um 30% kürzen. Dann bin ich jetzt in der Lage, mit meiner Betriebsform, unabhängig von dem ganzen Hashtag Weihnachtswunder, ich sage, ja, tut weh, aber ist mir wurscht. Ne? Wenn ich nicht von der Bank gedruckt wäre. Viele andere ziehen das dann aber einen Stecker. Weil man das derzeitige System einfach als alternativlos hinstellt. Und das ist es nicht. Und das müssen wir als Bauern eigentlich wissen. Weil die Natur tut es jeden Tag. Und irgendwas nicht mehr funktioniert, tut sie es anders. Ne? Und wir glauben hier jetzt die letzten 50 Jahre, das bastelt das System da, das ist auf einmal fix. Ja, da muss man nur mal ein bisschen in die alten Bücher schauen, was da früher auf die Höfe schon alles an Anpassungen passiert ist. Und an dem quasi, den Spirit, unter Anführungszeichen, die Überlegung müssen wir wieder weitergeben. Ne? Ja.
Ja, das ist ja gut.
Ja, genau.
Ne? Grundsätzlich kein schlechtes
Wort. Ja, weil ich glaube, dass das derzeitige System sich nicht mehr fundamental verändern lässt. Ne? Wir können es probieren, aber am wildesten verändern können wir es, indem wir Energie entziehen. Das mag radikal klingen, aber ich finde, das derzeitige System ist wie ein gordischer Knoten. Und den musst du da mitten auseinanderhauen.
Also man muss nicht anders weiterfahren, sondern abbiegen. Also anders was anderes machen.
Genau, es bringt nichts, wenn der Zug an die Klippe fährt, nicht? Und wir stellen drei die Sessel um. Es bringt nichts. Nicht? Sondern wir müssen schauen, dass der offenes Ding eine Kurve macht. Oder bremsen einmal. Zumindest bremsen und nachher sagen, wir bauen mal die Schiene weiter.
Ja, bremsen mal, da haben wir ja schon das Bremsen, sind ja die was weiß ich, CO2-Steuer etc. Das sind ja schon Bremsversuche, um den Aufbau, glaube ich, auch ein bisschen zu verzögern. Aber ja, ein Richtungswechsel, du bist eher für einen Richtungswechsel und
aber wenn du da dann so Sachen anschaust, wie es die deutschen Kollegen gerade machen, dass man mit CO2-Steuer und so weiter aus dem ganzen Zertifikatehandel und so weiter die Landwirtschaft ausnimmt, da frage ich mich, ob die irgendwo auch grenzen sind.
Hm.
Ja. Also, ja, drum. Hm.
Also, wenn man jetzt fragt, was es so ändert, das heißt, auf der einen Seite wirst du Wissen weitergeben und motivieren. Das wirst du dann auch vor Ort machen, ein bisschen mehr. Weiterhin über Social Media, der Kanal wird wachsen. Was wird sich am Hof ändern? Ich muss dazu sagen, es ist noch nicht so lange her, dass das Weihnachtswunder eingeschlagen hat. Der Christian ist auch noch ein bisschen der Schlang davon.
Ich finde das auch okay.
Ja,
ja.
Es ist, glaube ich, für keinen von uns, die nicht der Christian sind, auch fassbar, was das, und auch vor keinem von den Zuhörern wahrscheinlich, was das genau heißt, wann am das passiert. Wir können es nur ein bisschen versuchen, dass wir es da fragen. Ja.
Also ich bin heute mitten in der Nacht aufgewacht und mir hat das gestresst und es geht mir einfach nichts an. Also ich will nicht wissen, was mir geht.
Ja, ja. Nein, erste Reaktion war jetzt, dass ich auch viel haben, den Suchassistent für Jack wieder aktiviert haben. Und für Bergschecken, nicht? Weil wir die Rinderrasse umstellen wollen oder weiter umstellen wollen.
Mhm.
Ja, das war's einmal.
Also du verfolgst die Tätigkeiten mit ein bisschen weniger Sorgen weiter, aber der Weg bleibt der gleiche, den du eingeschlagen hast.
Genau.
Ja? Genau. Du kannst nur mit einer gewissen Leichtigkeit oder weniger.
Eine gewisse Leichtigkeit ist gut, das ist sowieso ein Heliumballon, nicht unter der Decke nur so leicht ungefähr.
Ja. Also, ja. Ja, und für lauter Freitschlag, das stimmt dann auch noch, gell, wie beim Heliumballon. Ja. Also. Juhu. Okay, na, das ist schön, weil ich wollte einfach nur die Sicherheit abholen, dass es den Bergerhof in ein paar Jahren noch gibt und dass halt jetzt nicht, dass er nicht weg ist, ne? Oder dass.
Nein, absolut da nicht. Und eben, wie gesagt, mir ist das ganz, ganz wichtig, so eine Geschichte bei mir jetzt da probiert haben. Mhm. Das ist kein Patentrezept für die Lösung der Probleme in der Landwirtschaft.
Genau, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen.
Also, ja. Also das ist jetzt wirklich ein Wunder gewesen, weil mit dem keiner gerechnet hat. Und ich glaube auch, die ganzen Experten, die da jetzt gerade in die Redaktionen rund um uns herum sich Gedanken machen, was war denn da, nicht? Können sie es nicht erklären. So waren halt bisher die Rückmeldungen.
Ja, wie bei Wunder halt meistens.
Ja, nicht? Weil das Ding ist schon, als Bauer hast du halt sehr, sehr oft schon das Gefühl, dass wir ein schlechtes Image haben als Branche. Mhm. Nicht?
Ja.
Und dass immer nur über uns und nicht mit uns geredet werden. Ne? Und das ist eben genau das mit der Kommunikation, da müssen wir Gas geben. Da sehen wir jetzt einfach, wenn wir das außen umgehen, dann können wir dorthin, wo es Frucht bringt oder wo es Frucht hat.
Ja.
Ne? Und da wird sich in Zukunft sicherlich noch einiges tun, glaube ich.
Glaubst du, dass sie auf der, weil es war ja doch, ihr habt ja ursprünglich gedacht an Crowdfunding, also da schon irgendeine Art von Finanzierung reinzubringen, die was halt jetzt nicht klassisch eine klassische Bankfinanzierung ist. Ja. Glaubst du, dass sich aus guter Spendenaktion, wie es in dem Fall war, der Stützdingeraktion kannst du jetzt natürlich nicht wiederholen, weil nicht jeder der Wutbauer ist, nicht jeder das Netzwerk hat etc. Ja. Glaubst du, dass sich aus dieser Symbol, was das jetzt im Endeffekt war, das war ein historisches Ereignis, das wird es in der Art wahrscheinlich auch nicht wiederholen in der Landwirtschaft, aber glaubst du, dass das zu irgendeiner Veränderung oder ein Umdenken führt hinsichtlich alternativer Finanzierungsformen in der Landwirtschaft?
Ja, definitiv. Definitiv. Die Bauern werden hoffentlich in die nächsten 20 Jahre draufkommen, dass das, was wir derzeit haben, dieses System, und ich sage das bewusst provokant, aber ich mache es auch so, das ist ein System, das ist schlimmer als die Leibeigenschaft vor 1848. Wieso? Die mittelalterlichen und zum Teil auch neuzeitlichen Lebensherren, die waren so schlau, dass sie gesehen haben, wenn ein Herrn Geiger so lang knecht, bis er nicht mehr arbeitet, ne? Dann kann ich erstens deinen Scheiß selber bearbeiten und ich kriege keine Rendite mehr im Sinn von Naturalentlohnung oder irgendwas, nicht? Das ist heute anders. Die heutigen Lebensherren im Slimfit, die wissen ganz genau, wenn wir den so lang feigeln, bis er aufhört, dann können wir das an irgendeinen Investor verchecken, weil so viel Schulden kann der gar nicht anhäufen, als wir die ganze Glitscherie wert ist. Das ist dieses risikofreie Geschäftsmodell, was die Banken rund um die Landwirtschaft aufgebaut haben. Weil immer 100% mehr Besicherung da ist, als wie sie ihren Kapital einsetzen.
Weil Grund und Boden einfach mehr wert ist und, und stabil ist,
oder? Und eben, das Ding, die senden ja mal, die können nicht hinmachen, weil sie wissen, ab und du stirbst, ab und du eingehst als Betrieb, sie können nicht verlieren. Das ist wie im Casino. Die Bank gewinnt immer.
Ja, in dem Fall ist halt die Logik der Bank, dass sie das an Kredit vergibt und in dem Fall hat sie halt eine gute Sicherheit, ne? Und da kannst du dann mehr Kredit da weiter vergeben.
Ja, das heißt, aber da müsste man vielleicht einmal auch überlegen, ob die derzeitige steuerliche Form oder Rechtsform von so einem bäuerlichen Betrieb, ob das auf Zukunft unbedingt gleich bleiben muss. Weil wenn die Bank an einer Baufirma, einer GmbH, einen Kredit gibt, dann weiß ich, ich kann bis auf 20% Insolvenzquote dann umfallen. Das weiß ich bei uns, dass das nie passieren wird. Das ist das, weißt du? Also das ist einfach ein Ressort, ist natürlich auch historisch gewachsen, ne? Wo man vielleicht einmal ein bisschen adaptieren müsste.
Okay, das heißt, okay. Es ist jetzt immer so wieder an, als war die Bank das Böse, nicht so das, was gegen das man kämpfen muss. Aber es braucht wahrscheinlich einfach ein alternatives, so wie sich die Zeit ändert. So müssen sie wahrscheinlich, wie ich es raushöre, ein bisschen auch die Finanzierungsinstrumente, die es halt gibt,
genau,
müssen sich einfach genau die Zeit auch ein bisschen anpassen. Und das kann dann natürlich auch, sage jetzt mal, eine Bank auch an das Finanzierungsmodell anbieten, das was ein bisschen besser auch zu der Struktur von einer, was nicht, zu einer Landwirtschaft, da kenne ich mich jetzt wenig aus. Oder es gibt halt auch private. Das ist das Crowdfunding-Projekt oder da gibt es auch dieses, mir fällt dieses Wort nie ein, Vermögenspool, was jetzt in letzter Zeit öfters einmal gekommen ist, wo man sich halt auch beteiligen kann direkt am Betrieb. Es gibt ja so viele Finanzierungsformen, die was halt noch nicht sehr entdeckt sind, wo aber die durchaus mögliche Alternativen sind für den einen oder anderen Betrieb, der jetzt da aus der anderen Seite nicht
aussagt. Da bin ich voll bei dir.
Ja.
Der Bank da jetzt, oder den Banken nicht den sie sind halt Teil des Systems.
Ja gut, du hast deine Lebenssituation, und dass du geprägt bist und dass du natürlich jetzt eine Wut hast, das ist voll in Ordnung. Ne? Das ist ja verstehen, aber versuch's halt auch aus der anderen Seite zu denken ein bisschen. Ne?
Sehen wir wieder, dass wir uns nicht auf einzelne Akteure, in dem Sinn hier jetzt die Banken kaprizieren müssen und denen sagen, nicht die Hasen oder die Bär sein, sondern wir müssen das System ändern. Genau. Ne? Und wenn das halt bedeutet, dass die jetzt eine 50 Jahre in Saus und Braus leben, in Zukunft nicht mehr haben, dann ist das halt so. Bei uns hat auch keiner gefragt. Ne? Crowdfunding ist gleiches wie Social Media, die digitale Welt, die absolute Zukunft für die Landwirtschaft. Bei das haben wir natürlich auch, oder das merkst du jetzt ja, dass der Konsument schon auf der Suche ist nach der emotionalen Bindung, die er mit dem Produkt und auch mit dem Erzeuger verbindet.
Die jetzt auch schneller wieder zum Herstellen ist über Social Media.
Natürlich, natürlich.
Ja, und nicht nur das, ich glaube auch durch dein Beispiel oder das, was gerade passiert und dadurch, dass das einfach große Wellen immer noch schlägt, dass sich im besten Fall, und das hoffe ich halt sehr, weil das einfach auch mein Zugang ist, der eine oder die andere denkt, okay, das, was der kann ich vielleicht auch.
Genau.
In einem gewissen Rahmen und das motiviert und man sagt, okay, so lange habe ich jemanden anderen für mich reden lassen als Bauer oder Bäuerin und jetzt übernehme ich das einfach selber und nehme das in die Hand und ich will, dass man mich sieht und mein Produkt und was ich da mache und gehe damit nach außen und gehe raus, tritt raus aus der Defensive und
gehe wieder auch in die Direktvermarktung ein bisschen, oder?
Na, da geht's gar nicht um die Vermarktungsform, das ist vollkommen wurscht. Mhm. Wenn ich Schweinebäuerin bin, das ist gerade einfach bei mir ein aktuelles Beispiel, die
sich einfach zu präsentieren, generell das, was ich tue, auf das stolz zu sein und das zu präsentieren. Wie das
Selbstbewusstsein
kriegen. Wurscht, was ich will, ob ich ein Produkt vermarkten will oder ob ich einfach herzeigen möchte, was wir da tun, um zu sagen, auf mich braucht keiner hinhauen, weil ich
nicht einmal direkt mit Verkaufsabsicht,
sondern einfach zu nicht.
So.
Einfach aus dieser Defensive heraus, weil wenn ich mich aufbuddel, dass alle über mich reden und dass das falsch ist, dann muss ich mich hinstellen in meinen Augen und sagen, okay, ich mache das so, ich kann das erklären und wenn sie es dann immer noch nicht verstehen, ist in Ordnung, aber das wird nicht passieren und dass das im besten Fall Menschen motiviert da draußen, die aus der Landwirtschaft kommen, dasselbe zu tun, wurscht, was die Absicht dahinter ist, ob es jetzt ist, ein Produkt zu vermarkten oder einfach herzuzeigen, was Landwirtschaft ist, weil es einem ein Anliegen ist und damit nicht nur Konsumenten zu erreichen, sondern vielleicht auch andere Bäuerinnen und Bauern und das einfach herzuzeigen oder im besten Fall, was ja mein Zugang ist, den Konsumenten wieder eine Rutsche zu legen, eine Brücke zu bauen, so wie du vorher gesagt hast, das zu überbrücken und zu zeigen, wer steht da dahinter.
Bei derzeit übernehmen das Reden andere, für beide Seiten, für den Konsument und für den Produzent. Ja. Und beide Seiten die sagen die einen sein Bärs.
Ganz genau. Und das ist das Schöne an dieser Aktion. Und ich habe mir auch zuerst gedacht, oh, da musste er da jetzt auch mitreden. Aber das, was ich eben auch gelernt habe dadurch, warum ist das so durch die Decke geschossen? Meine Antwort darauf ist, weil einfach viele Blasen geplatzt sind und jeder aus seiner Blase rausgetreten ist und gesagt hat, wurscht, da helfen wir jetzt mit. Und wenn man komplett unterschiedlich ist, da haben wir dasselbe Ziel.
Mhm. Ich sehe das jetzt, du hast jetzt, glaube ich, ein extrem wichtiges, oder ihr habt jetzt ein wichtiges Thema, glaube ich, aufgemacht, das Digitalisierungsthema. Ich meine, es ist in aller Munde. Ich glaube, so richtig spielen, was anfangen können, viel noch nicht mit dem, was das heißt. Das heißt auch Social Media, das heißt nicht nur Social Media, sondern Medien. Ich hab's, glaube ich, mir ist jetzt irgendwie was geschossen, dass du sagst, früher hat es immer nur den Radio gegeben und das Fernsehen und die, was halt Radio und Fernsehen gemacht haben, haben halt die Leute erreicht. Dann ist irgendwann einmal Social Media gekommen und jeder Mensch, der vorher nur Empfänger war, sprich geschaut hat, kann auf einmal senden, kann er produzieren und da was aussehen. Genau. Dieses haben viel Leute schon gelernt, also viel Leute sind schon Sender und machen was. Wir machen zum Beispiel da was, dieser Podcast ist ja auch sowas, wo du quasi genau. Jetzt als kleine private Einheit an Sender geben kannst. Und es könnte tatsächlich sein, weil ich ja heute gehört habe von jemandem, der gesagt hat, es gibt viele Bauern, die überhaupt kein Internet haben daheim. Ja? So Digitalisierung in Landwirtschaft, dieses neue Selbstbewusstsein. Wir haben damals einmal einen Artikel gehabt über Peter Rossecker, wo damals schon so war, dieser der Bauer, der sein Selbstbewusstsein irgendwie verloren hat und irgendwie nicht mehr für sich einsteht. Das heißt, so ein proaktives Selbstbild von einer Landwirtschaft, wo ich jetzt nicht nur, wie ich es vorher schon wieder falsch gemacht habe, Social Media, damit ich was verkaufe. Nein. So wie ein Handel sich selber präsentiert, wie Händlerin sich selber präsentiert, Die Landwirtschaft kann auch stolz drauf sein, wenn es ein Schweindelstall ist. Ein Schweindelstall ist nichts, was man verstecken muss, das kann man herzeigen oder kann auch stolz sein auf seine Viecher, stolz sein auf sein Produkt und das kann man auch wieder zeigen, das kostet nicht viel.
Es kostet Zeit, es ist nicht jeder dazu geboren, es muss auch nicht jeder, ich finde das wichtig an der Stelle zu sagen, es muss das nicht jeder können und wollen, das ist auch in Ordnung.
Ja, aber es gibt da andere Kanäle, wo man auftreten kann, Versammlungen etc., wo man einfach wieder, wenn man so will, also ich würde jetzt nicht den Bauern das Wort reden, sondern das war jetzt für mich so ein bisschen so ein Aha-Moment, wo man sagt, ja okay, wenn du das machst und da auch stolz drauf bist, dann kannst du es auch zeigen. Es gibt jetzt durch die Digitalisierung, das ist vielleicht auch ein Thema, wo du auch Kompetenzen hast mit Social Media, mit diesen Auftritten, die was du vielleicht auch weitergeben könntest, zu sagen, seid da, seid mutig, seid stolz auf das, was da ist, dann wird es ja wieder positiver wahrgenommen. Ihr habt jetzt zu einem gewissen Teil, also nicht, ihr könnt jetzt ja quasi die Welt retten, weil es jetzt ein bisschen aufsteht, aber zu einem gewissen Teil habt ihr es auch selber in der Hand, alle miteinander, das Bild zu zeichnen, das man von euch hat.
Ja, und je mehr Kabel oder man legt, je mehr Brücken man baut, desto mehr gibt es irgendwie ein Verständnis füreinander. Das ist eigentlich der Grund, warum wir jeweils tun, was wir tun.
Aber das ist jetzt wieder der obtroschene Ding mit der Bildung. Weil, wenn ich jetzt hernehme, ich bin Landwirtschaftsmeister, Wir haben für Marketing, Marketing? Genau, dort Ende der 90er Jahre hat es noch geheißen Marketing, nicht? Das ist halt die Schlüsselkompetenz. Mir hat ein guter Bekannter in Vorarlberg am Telefon gesagt, du, sagt, ja, eigentlich, mein Bruder, der gehört in die Hack geschickt und nicht in die Landwirtschaftsschule. Weil das Produzieren, das lernt er auf die Praktikumsbetriebe.
Das muss er eh können.
Ja, unterheim, nicht?
Unterheim, ja. Aber das Kaufmännische und vor allem das Marketing, das musst du woanders lernen. Und das müssen wir heute halt einbringen und in die Lehrpläne, in die ganzen Ausbildungsstätten ist halt nach wie vor zum Großteil rein produzieren.
Wobei Marketing ist ja wieder produktbezogen. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, das ist ja so eher Lobbying oder Öffentlichkeitsarbeit.
Aber das überschneidet sich.
Ja, natürlich.
Kommunikation.
Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht über die Definition von Marketing debattieren, aber es geht um das Gesamtpaket und es geht darum, mit dem, was du hast, wurscht, was es ist. Ja. Aber wenn du weißt, was du erreichen willst oder was du einfach bist und was du da draußen möchtest, mit dem nach außen zu treten. Und im besten Fall das in einen reflektierten Kontext zu setzen und die Menschen damit zu erreichen, trotzdem.
Ist doch schön. Jetzt haben wir quasi urviel geredet, zum Schluss sogar noch eine positive Möglichkeit aufgezeigt. Das letzte Wort würde ich Wir sind bei einer guten Zeit, haben viel gesagt schon, glaube ich. Ich würde das letzte Wort aber gern dem Christian geben. Einfach vielleicht nochmal, wie geht's dir jetzt? Willst du irgendwas loswerden? Oder
oder gerne alle, die mich kennen.
Ja.
Ja, wie gesagt, bei mir ist jetzt natürlich schon mal ein bisschen das Hirn leer, weil das einfach viel war. Ja, einfach nur mal Danke an alle, die sich da irgendwie beteiligt haben. Ich hab's jetzt da, ich habe das jetzt schon öfter gesagt und das ist mir ganz, ganz wichtig, jeder, der sich jetzt da beteiligt hat, hat in erster Linie nicht mir geholfen. Das, was jetzt passiert ist, ist einfach, dass ein Ruck durch die ganze Landwirtschaft gegangen ist. Und auch gesamtgesellschaftlich, glaube ich. Oder einfach eine Signalwirkung so auf die Art, wenn wir zusammensterben, dann tun wir was. Und für viele, denen es auch scheiße geht, war das jetzt einfach irgendwie ein Lichtblick, dass man sagt, du, es geht anderen auch so blöd. Ne? Und wenn der irgendwie über seinen Schatten da hupft ist und sagt, du, tun wir irgendwas, verändern wir uns, probieren wir es irgendwie hinkriegen, und ich bin ein Sturschädel bis zum geht nicht mehr, dann
Ich merke mir das, gell? Ja. Wir haben es auch gemerkt.
Ja. Dann schaffen das andere viel, viel leichter. Und halt einfach, ja, scheißt sich nichts.
Das war das schönste Schlusswort überhaupt, was wir bis jetzt gehabt haben, oder?
Ich bin total glücklich.
Ja, mit diesen Worten, Christian Bachler, vielen, vielen Dank.
Ich sag danke.
Gute Nacht.